Gut, also ich bedanke mich für die Einladung. Ich möchte noch einen Lesetipp, einen Literaturtipp ergänzen zu den zwei Artikeln, die eben schon angesprochen wurden. Und zwar gibt es ein Buch, was im Gegenstandpunkt Verlag erschienen ist. Das heißt Arbeit und Reichtum. Und das ist deswegen für das Thema heute Abend, wenn euch das interessiert, wenn es mir gelingt, euer Interesse zu wecken, ein Lesetipp, weil in diesem Buch genau das kapitalistische Verhältnis von Arbeit und Reichtum ausführlich erläutert wird. Mit dem Vortrag heute Abend zum bedingungslosen Grundeinkommen will ich auch zeigen, dass so eine Idee, bedingungsloses Grundeinkommen, von kapitalistischen Widersprüchen und Gegensätzen lebt und zeugt, über die es sich zugleich aber nicht vernünftig Rechenschaft ablegt. Sofern es mir gelingt, heute Abend Zweifel zu säen an dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, das habe ich mir nämlich vorgenommen, euch ins Grübeln zu bringen darüber, wäre dieses Buch Arbeit und Reichtum von unserer Seite her die gediegene und ausführliche Gegendarstellung zur Sache. Also lege ich mal los. Wenn ihr Fragen habt oder Einwände, dann rückt ruhig gleich damit raus und meldet euch nicht groß, weil das kann gut sein, dass ich das einfach nicht sehe. Also quatscht mir dann lieber einfach rein. Kann dann ja schauen, ob ich euch ausreden lassen will. Also mit dieser Idee bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man ein Vertreter dieser Idee ist, dann möchte ich im Ausgangspunkt mal einfach erwähnen, stellt man sich schon ein bisschen anders zur Armut in dieser Gesellschaft, als der allgemeine Tenor das tut, dem beim Stichwort Armut gleich einfällt, dass es den Leuten in Deutschland doch vergleichsweise gut geht, dass es vielleicht hier und da Probleme gibt, aber eigentlich keinen Grund zur prinzipiellen Unzufriedenheit. Parteigänger fürs Grundeinkommen, fürs bedingungslose Grundeinkommen, beharren, wenn sie auf den Reichtum dieser Gesellschaft verweisen, der so massig vorhanden ist, beharren sie darauf, dass Armut, also materielle Not, Existenzunsicherheit, ein Kampf um Lebensunterhalt, der das ganze Leben ausmacht, dass das eigentlich nicht sein dürfte und auch nicht sein müsste. Dafür gibt es ja diese Idee, dieses Konzept, bedingungsloses Grundeinkommen, und zwar für jedermann. Und es wird um Zustimmung für dieses Konzept geworben. An den Argumenten, die für dieses Konzept dann vorgebracht werden, will ich den Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen jetzt messen. Ich will ihn daran kritisieren. Also ihr habt der Einladung ja hoffentlich entnommen, dass es heute Abend um eine Kritik an diesem Vorschlag geht und nicht darum, einfach einzustimmen, zuzustimmen und sich einen weiteren Werbevortrag für diesen Vorschlag zu halten. Der Anspruch, der theoretische Anspruch, wenn man das kritisieren will, der ist einigermaßen hoch, einigermaßen anspruchsvoll, weil es wird ja mit einem fundamentalen Befund über die Produktivität in dieser Gesellschaft und die Arbeitslosigkeit, die Existenznot in dieser Gesellschaft argumentiert. Und es wird ein nicht weniger fundamentaler Korrekturanspruch dagegen gestellt. Die Bedrohung durch Armut müsste nicht sein, man könnte sie abschaffen. Also das ist die Messlatte, die ich jetzt anlegen will heute Abend. Ich will den Vorschlag also nach der Seite hin mal ökonomisch ernst nehmen, auch gegen die Art, wie ansonsten über das Grundeinkommen oft debattiert wird, wenn es so in der Öffentlichkeit Raum eingeräumt bekommt. Dieses etwas philosophisch oder feuilletonistisch angehauchte, dass man sich über Menschenbilder unterhält, ob die Leute eher faul oder eher fleißig wären und so weiter. Das alles segelt ziemlich zielstrebig darunter hindurch, dass mit so einem Vorschlag ein Urteil über diese Gesellschaft, über den Kapitalismus in Umlauf gebracht ist. Und das will ich zeigen, dass das eine falsche Auffassung über die Ökonomie und die Interessen in dieser Gesellschaft ist. Dafür will ich mir Zeit nehmen, deswegen ist eben schon gewarnt worden, dass das wahrscheinlich eine Weile dauert, aber wir können ja mal schauen, wie es läuft. Ich habe dafür ein Zitat, ihr müsstet alle so einen Zitatezettel auf eurem Platz haben. Ich will das anhand von diesen Zitaten machen und die stammen, also die ersten jedenfalls, stammen vom Netzwerk Grundeinkommen, von deren Webseite, aus einem FAQ und überschrieben ist das ganze, dieser ganze erste Zitateblock mit die Ausgangslage. Insofern erschien mir das ganz passend. Und ich beanspruche für mich oder für den Vortrag, dass das exemplarisch ist. Also selbst wenn man das Zitat selbst jetzt nicht kennt, davon gehe ich aus, kann man ja mal überlegen, ob das, was da so ausführlich und mit gestanzten Worten ausgebreitet ist, ob das nicht zumindest als Unterstellungen, als Idee, die man selber im Hinterkopf hat, wirklich bezeichnend und zutreffend ist für diesen Vorschlag. Also ich lese das erste Zitat mal vor. Die Produktivität ist seit Beginn der industriellen Revolution und dann im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ständig gestiegen. Das hat einerseits zu leistungsfähigeren Volkswirtschaften und zu einem höheren Lebensstandard der Bevölkerung geführt. Andererseits führt der Produktivitätsfortschritt in Volkswirtschaften mit gesättigten Märkten dazu, dass Arbeitskraft in immer mehr Bereichen überflüssig wird. Das bedeutet einerseits gesellschaftlichen Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen. Andererseits gleichzeitig strukturelle Arbeitslosigkeit. Gesellschaften mit hochproduktiven Volkswirtschaften haben noch nicht gelernt, mit diesem Widerspruch umzugehen. Sie beklagen deshalb die Tatsache, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, anstatt die Chance zu erkennen, die Perspektive hochproduktiver Gesellschaften, allen Menschen ein Grundeinkommen zukommen zu lassen. Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Die Bedrohung durch Armut, ein Anachronismus angesichts des heutigen, so nie dagewesenen Reichtums, wird durch das Grundeinkommen für alle abgeschafft. Also das ist so eine Erzählung, so ein Narrativ über diese Gesellschaft. Der will ich die Selbstsicherheit bestreiten, mit der sie sich vorträgt. Man soll offenbar so nachdenken, als ob man es mit dem widersprüchlichen Resultat eines Zeitgeschehens zu tun hätte. Zeitgeschehen ist eine Kategorie, die macht weder Zwecke noch Subjekte vorstellig. Ich will mal am ersten Satz vorführen, was ich damit meine. Da heißt es, die Produktivität ist ständig gestiegen. Das führt zu immer mehr Reichtum und gleichzeitig drohender Massenarbeitslosigkeit, also Einkommenslosigkeit. Warum auch immer, zu welchem Zweck auch immer und wie auch immer das passieren soll, wer auch immer sich um sowas bemüht. Produktivität das bezeichnet immerhin die materielle Ergiebigkeit von menschlicher Arbeit. Das ist also eine bewusste Angelegenheit. Das ist die zielgerichtete Anwendung von Wissenschaft und Technik. Die wird systematisch fortentwickelt, vorangetrieben. Das ist kein Naturprozess, von daher ist es auch nichts, was einfach einreißt oder passiert. Es ist also auch nichts, was einfach zu etwas führt, weil wozu das führt, das hängt von dem Zweck ab, zu dem es gemacht wird. Das Zitat, was ich vorgelesen habe, benennt all das nicht. Weder Subjekt noch Grund und Zweck der Steigerung von Produktivität. Das ist seltsam, weil obwohl die Konsequenzen, die das hat oder haben soll, so widersprüchlich sind, also so wenig selbstverständlich oder selbsterklärend, soll man darüber so allgemein zeitgeschichtemäßig nachdenken. Was soll an den Konsequenzen eigentlich so selbsterklärend sein? Wenn, das ist jetzt der übernächste Satz, wenn gesellschaftlicher Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen, eine der Konsequenzen sein soll. Und jetzt erstmal die andere Seite, die Schattenseite von dem Ganzen mal ganz außen vor gelassen. In dieser einen Seite, in dieser ersten Konsequenz, darin fällt ja schon Reichtum und der Punkt, dass alle was von diesem Reichtum haben, überhaupt nicht zusammen. Wenn man darauf besteht, dass der gesellschaftliche Reichtum allen zugutekommen könnte, diese Möglichkeitsform, dann ist darin allemal noch der Hinweis enthalten, dass der Reichtum also nicht an und für sich gleich sofort Wohlstand für alle bedeutet. Also dass er der Gesellschaft auch einfach gar nicht so zur Verfügung steht. Wem dann eigentlich? Und wofür, wenn schon nicht dafür, dass alle was von ihm haben? Vielleicht unterliegt der gesellschaftliche Reichtum ja schon einer Zweckbestimmung, die was anderes vorsieht. Aber ausgerechnet davon nicht groß zu reden, davon eigentlich nicht viel wissen zu wollen, wenn einem vorschwebt, den Reichtum anders als bislang zu verwenden, das ist nicht gut. Das ist eine ungute Nachlässigkeit. Es wird gleich behauptet, dass man es mit sowas wie einem gesellschaftlichen Problem zu tun hätte, was da in der Welt ist. Mit einem gesellschaftlichen Problem auf der einen Seite und mit der Möglichkeit seiner glücklichen Überwindung gleich auf der anderen Seite mit dazu. Darin steckt viel mehr an Unterstellungen, an verkehrten Unterstellungen, will ich sagen, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Die andere Seite, was soll das Problem eigentlich sein? Reichtum ist vorhanden, aber Arbeitslosigkeit ist was, worunter gelitten wird, weil einem dann das Geld fehlt, um an den Reichtum ranzukommen, den es doch gibt. Ja, ein Widerspruch ist das schon. Aber das ist ein Widerspruch, dem man mal nachsteigen sollte. Es ist ein eigentümliches Nebeneinander von Produktivkraftentwicklung und Armut in Form von Geldproblemen. Wie kommt's eigentlich zu dieser doppelten Existenz von nützlichem Reichtum und Geld bzw. Geldsorgen auf der anderen Seite? Eine selbsterklärende, selbstevidente, also irgendwie einleuchtende Konsequenz von Produktivität ist das doch überhaupt nicht. es ist doch erklärungsbedürftig, dass alle Menschen, die in dieser Gesellschaft produktiv tätig sind, produktiv arbeiten, die tun das doch gar nicht für den nützlichen Reichtum, den das erzeugt, sondern um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen, weil der Reichtum ihnen sonst gar nicht erst zu Gebote steht. Deswegen braucht in dieser Gesellschaft jeder Arbeit, und zwar ganz egal, wie produktiv die Gesellschaft inzwischen ist. Das ist eine komische Angelegenheit, über die will ich heute Abend ein bisschen reden. Wie macht das Zitat weiter? Von Verwunderung keine Spur, sondern es wird gleich eine Lösung vorgeschlagen. Man ist sich gleich sicher, das muss nicht sein, das müsste nicht sein. Also als sei das eine Selbstverständlichkeit, dabei wäre das etwas, das hätte man gefälligst mal zu beweisen, wenn man schon diese Auffassung vertritt, wird der Widerspruch, der da angesprochen ist, einfach für unnötig, für vermeidbar erklärt. Dieses würde die Gesellschaft bloß mal den richtigen Umgang damit erlernen, so wie da geredet wird. Würde die Gesellschaft mal die Chance erkennen, die damit in der Welt ist, dann wäre Armut doch zu überwinden. Was sich da so flott und einfach quasi total menschenmäßig verständlich vorträgt, ist ein ganzes Weltbild über diese Gesellschaft. Also ein verkehrtes, will ich sagen. Dafür will ich was tun, euch davon zu überzeugen. Der Befund, der aufgestellte Befund, der ist in der Sache sehr eindeutig, der da ausgesprochen wird. Über widersprüchliche Konsequenzen der Produktivkraftentwicklung in dieser Gesellschaft. Jetzt wird dieser seltsame Befund aber überhaupt nicht erklärt, sondern er wird eigentlich verwandelt in eine offene Frage. So als wäre der Ausgang total beliebig, den das nimmt. Diese Konsequenzen, die angesprochenen, die werden eigentlich verdoppelt in ihre Wirklichkeit, wie es sie hier und heute gibt, und in eine Möglichkeit. Mit dem Problem, was die Produktivkraft in die Welt setzt, ist, die Lösung soll zugleich mitgegeben sein. Man könnte den ganzen gesellschaftlichen Reichtum ja einfach anders verteilen. Und in Anbetracht dessen erklärt man Armut für einen Anachronismus. Anachronismus will ja sagen, das ist eine unnötige Angelegenheit, eigentlich was Überflüssiges, was ohne jeden guten Grund in der Welt ist, aber total aus der Zeit gefallen ist. Man tut gerade so, als hätte man den Zeitgeist mit so einer Auffassung auf seiner Seite. Wenn man mal näher fasst, was hätte die Gesellschaft denn endlich als Anachronismus zu erkennen? Es ist doch daran gedacht, dass angesichts der enormen Reichtümer die unbedingte Bindung, die unbedingte Verknüpfung des Geldbekommens an Arbeit, dass das antiquiert sei. Also die Kopplung von Einkommen an Arbeit in einer Welt, wo man sagt, künftig wird aber immer weniger Arbeit gebraucht. Ich möchte gar nicht wissen, wann diese Kopplung eigentlich jemals passend gewesen sein soll, wenn es schon darum geht, gesellschaftlichen Reichtum zu verteilen. Also es ist schon eine komische Kategorie mit diesem Anachronismus. Warum schafft eigentlich Arbeit nicht die Verfügung über die materiellen Produkte der Arbeit, sondern ein Geldeinkommen? Auch was dieses Geldeinkommen angeht, wird möchte ich erstmal festhalten, wird eigentlich von der Lösung, von der gedachten Lösung her, rückwärts die Sache gedeutet und umgedeutet. Geldeinkommen durch Arbeit, also Lohn, wird als ein heutzutage total untaugliches, aber Verteilungsinstrument bestimmt. Dass Lohn was anderes ist als dieses Verteilungsinstrument, will ich nachher noch erläutern. Erwerbsarbeit überhaupt wird gedacht als sowas wie eine inzwischen veraltete, aber Eintrittskarte, als Mechanismus der Verteilung eines gesamtgesellschaftlichen Reichtums und als so eine steuernde und daher auch steuerbare Bedingung, die man deswegen aufweichen, aussetzen, umgehen oder gleich ganz durch was anderes ersetzen könnte. Ja, kann man das denn? Sollte man das denn? Wer sollte das eigentlich machen? Und warum? Das Zitat bietet in der Hinsicht, macht kein gutes Angebot. Das bietet nämlich nur die erste Person Plural an. Wir. Da wird also mit einer Selbstverständlichkeit dahergeredet, als hätte die Gesellschaft ein gemeinsames Anliegen und als sei der, was passiert, was eingerissen, was eigentlich keiner so recht gewollt hat. Wenn man so redet in diesem Wir, stellt man sich eigentlich als Ratschlaggebender Vorsprecher auf. Gerade so, als hätte die Gesellschaft auf ein Lösungsangebot, wo man jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mit der Tür ins Haus fallen kann, geradezu gewartet. Das ist seltsam, dass man sich, wenn man schon so einen epochalen Widerspruch von Reichtum und gleichzeitiger Armut anspricht, wenn man die Gesellschaft darauf anspricht, in der es das gibt, sich dann einfach sicher zu sein, dass dieser Widerspruch unmöglich gewollt sein kann. Dass das eine Art Betriebsunfall sein muss, wo man einfach mit der Lösung die Leute ansprechen kann. Woher kommt eigentlich die Sicherheit, dass das ein Versehen sein muss, mit dem man es da zu tun hat? Warum hält sich dieser Widerspruch dann eigentlich so hartnäckig? Warum braucht's dann eigentlich den politischen Aktivismus, der sich fürs bedingungslose Grundeinkommen stark macht? Ein Widerspruch ist nun mal nicht das Gleiche wie ein gesellschaftliches Problem. Gegen diese Kategorie will ich polemisieren. Gesellschaftliches Problem, das gibt's in dieser Gesellschaft nicht. Gerade in puncto Probleme und Schwierigkeiten unterscheiden sich diejenigen, die man als Gesellschaft einfach in einen Topf schmeißt, ziemlich gründlich. Weil es gibt Leute, das weiß doch auch jeder, es gibt Leute, die damit, dass es genauso zugeht, wie es in dieser Gesellschaft zugeht, ganz prächtig. Und auf der anderen Seite haben Leute das Pech, dass sie darüber arbeitslos werden und ihr Einkommen verlieren. Dasselbe gilt, also so viel zum Problem, gesellschaftliches Problem, dasselbe gilt für die Lösung, die man dagegen vorschlägt. Ich will nochmal einen Satz vorlesen aus dem Zitat. Da heißt's: Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Das ist ein komisches Wir, wenn man den Satz mal ernst nimmt. Weil niemand in dieser Gesellschaft überhaupt dieses Anliegen verfolgt. Denkt mal an euch selbst. Warum geht man seinem Job nach? Niemand in der Marktwirtschaft hat die Absicht, Reichtum zu produzieren und dann zu verteilen. Weder die Angestellten noch die Chefs, sondern allen geht's darum, mit Arbeit Geld zu verdienen. Also ein kleines Zwischenfazit. Mein erster Vorwurf an das bedingungslose Grundeinkommen heißt, die Perspektive dieses Verbesserungsvorschlags ist fiktiv. Wozu in dieser Gesellschaft Arbeit überhaupt verrichtet wird, was der Witz am gesellschaftlichen Reichtum von Marktwirtschaften ist, den sie produziert. Das alles wird von der gedachten Lösung aus hinkonstruiert. Vom Vorschlag Grundeinkommen her hingebogen, zurechtgebogen, sodass die Gesellschaft, die man vor der Nase hat, zu dem Einfall passt, dass man einfach nur ein bisschen Geld umverteilen müsste. Ich bin an der Stelle mit dem Thema deswegen noch nicht fertig, weil interessant ist, worüber alles so einerseits selbst geredet wird, was da alles zur Sprache kommt und worüber dann andererseits aber so gedankenlos hinweggegangen wird. Mein Angebot an euch lautet jetzt: Ich würde gern der Reihe nach zum gesellschaftlichen Reichtum, zur gesellschaftlichen Arbeit und zur Rolle der Produktivkraft in der Gesellschaft ein bisschen was erzählen, immer das doppelte Kritik daran, wie der Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen darüber denkt und zugleich eine Gegendarstellung, quasi als Angebot, was man aus der gleichen Anschauung, der sich dieser Vorschlag bedient und mit der er argumentiert, stattdessen über diese Gesellschaft lernen könnte. Also das erste Kapitelchen wäre jetzt zum Reichtum. Gesellschaftlicher Reichtum, was ist der eigentlich? Und zwar deswegen, weil der Gedanke, dass Armut eigentlich nicht sein müsste, worin hat der eigentlich seine Plausibilität? Worauf deutet er, wenn er sich plausibel macht? Doch zunächst mal darauf, dass es auf der einen Seite, das ist ja unmöglich zu bestreiten, den ganzen Reichtum, den gibt es ja in dieser Gesellschaft. Wenn man über Produktivkraft redet, wenn man so Vokabeln benutzt wie Lebensstandard, oder wenn man sagt, man hat's mit leistungsfähigen Volkswirtschaften zu tun. Jetzt alles Stichwörter aus diesem Zitat, was ich vorgelesen habe. Dann ist doch einerseits an was Materielles gedacht. Also Warenberge, Güterausstoß, raffinierte Produkte, die immer besser werden und so. Und gleichzeitig als zweite Seite ein Zugriffsmittel auf diesen Reichtum gibt's auch. Das ist das Geld. Also soll man offenbar meinen, wie schön, alles, was es braucht, ist in der Welt. Angesichts des Güterreichtums fehlt's an der materiellen Front schon mal an nichts. Und eine Eintrittskarte zu diesem Reichtum gibt's auch noch. Also müssen die Leute nur Geld zugeteilt kriegen, um am Reichtum zu partizipieren. Fertig ist die Idee. Auf die Art und Weise ist über den gesellschaftlichen Reichtum in Form dieses Vorschlags, in Form dieser Verbesserungsidee, ein Urteil in Umlauf gebracht. Dieser Reichtum sei zum Verteilen da oder wenigstens irgendwie dazu geeignet. Ausgerechnet dieses Doppelte, dass es auf der einen Seite den nützlichen Reichtum gibt und daneben das Geld gibt, soll das verbürgen. dagegen möchte ich sagen, über dieses Doppelte, über diese Doppelexistenz von nützlichem Reichtum und Geld, soll man sich mal wundern. Weil selbstverständlich ist das überhaupt nicht. Wenn der gesellschaftlicher Reichtum ist immer ein etwas unscharfer Begriff in dieser Gesellschaft. Es ist immer nicht ganz klar, denkt man jetzt eigentlich an nützliche Sachen oder denkt man ans Geld? Darauf will ich anspielen. Wundert euch mal drüber. Wo kommt diese Unschärfe her? Also wenn der gesellschaftliche Reichtum damit, dass es ihn als nützliche Güter gibt, noch gar nicht fertig bestimmt ist, wenn diese Unschärfe, die ich gerade angesprochen habe, immer besteht bei diesem Begriff, dann heißt das immerhin, also wenn nützliche Güter zu haben, dass es nützliche Güter gibt, wenn das nicht die fertige Bestimmung des gesellschaftlichen Reichtums ist, dann schließt das schon ein, dass er dann dafür, wofür man sowas benutzen kann, also das Verbrauchen, das Konsumieren, auch nicht einfach so da ist. Anders gesagt, damit, dass der nützliche Reichtum in dem Maße, wie gearbeitet wird in dieser Gesellschaft, vorhanden ist, ist über den nützlichen Gebrauch dieses Reichtums das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Dazwischen steht die Frage nach dem Geld. Der Gedanke mit der freien Verfügbarkeit, der reflektiert darauf auch, obwohl er das Gegenteil, auf das Gegenteil von dem raus will, worauf ich raus will. Aber wenn man sagt verfügbar, Modus der Möglichkeit, dann ist auch darin wieder immerhin eingeschlossen, dass beides, also Reichtum und seine gediegene Verwendung, dass das nicht einfach zusammenfällt. Dann ist zwischen dem Reichtum und der, also wenn man sagt verfügbar, wäre er doch Konjunktiv, dann ist zwischen dem nützlichen Reichtum und der Verfügung über ihn erstmal eine Trennung eingezogen. Und es ist, ich will euch nicht verwirren in der Hinsicht, es ist überhaupt kein Geheimnis, worin diese Trennung besteht. Der Reichtum dieser Gesellschaft, der gehört doch immer schon jemandem. Der ist Privateigentum. Als Privateigentum ist er der Verfügung durch andere zunächst mal sehr grundsätzlich entzogen. Und dass dieser Reichtum Privateigentum ist, das ist etwas, was an den Dingen rechtlich geschützt wird, sodass es wie zu ihrer zweiten Natur wird, der Dinge, dass sie dem privaten Willen ihrer Besitzer unterliegen. Und diese Besitzer machen im großen Stil ihre Kalkulationen damit. Die haben Reichtum, halten Reichtum, für den andere nützliche Verwendungsweisen hätten und wüssten, als Waren, also als ihr Eigentum in der Hand, um sie zu verkaufen. Wie über diese Trennung nachgedacht wird, ist seltsam. Einerseits wird von dieser Trennung, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen vorschlägt, ja, darüber rede ich, dann wird von dieser Trennung einerseits einfach ausgegangen. So als wäre das Selbstverständlichste von der Welt, dass das Vorhandensein von nützlichem Reichtum und seine Verwendung, seine Benutzung so auseinandergerissen sind und dazwischen eine Kalkulation ganz anderer Art steht. Also das wird einerseits für was ganz Normales erachtet. Gleichzeitig wird diese Trennung aber total unernst behandelt. Die wird gar nicht ernst genommen, sie wird regelrecht für nichtig erklärt. Wenn man jetzt daran denkt, dass man dann doch einfach nur Geld umverteilen müsste. Also die Tatsache, dass man für alles, worauf sich das Bedürfnis so richtet in dieser Gesellschaft, dass man für alles Geld braucht, diese Tatsache wird einfach umgedreht, logisch, dahin, dass man dann das Geld doch bloß verteilen muss. Weil Geld ist doch wohl das Mittel, das genuine Mittel, um die Schranken, die dem Zugriff auf Reichtum gesetzt sind, zu überwinden. Dagegen, übers Geld, ja, mit dem, was ich bis jetzt ausgeführt habe, man kann schon sagen, dem Zugriff auf nützlichen Reichtum ist in dieser Gesellschaft ein Weg gewiesen. Der ist ja nicht unmöglich gemacht, sondern der bekommt einen Modus. Die Dinge des Bedarfs sind käuflich. Also mit Geld ist die allgemeine Schranke des Zugriffs in jedem Einzelfall zu überwinden. Wenn man das mal nicht gleich als die Selbstverständlichkeit, wie man es gewohnt ist, hinnimmt, wirft das eigentlich Fragen auf. Zunächst mal, wenn man mal überlegt, welche Schranke wird durchs Geld eigentlich überwunden? Das ist eine Schranke, die kommt den Dingen ja gar nicht von Natur aus zu, sondern das ist genau die Schranke, die durch das Eigentum gesetzt ist. Man weiß ja, Geld trägt zum materiellen Reichtum an und für sich nichts bei. Also Geld kann man nicht essen und so, weiß ja jeder. Spätestens seit es nicht mehr aus Gold besteht, kann man es noch nicht mal einschmelzen und sich in die Zähne stopfen. Von Papier und Kreditkarte ganz zu schweigen. Also, Geld überwindet genau einen Mangel, genau eine Schranke, nämlich die Schranke, die in der Rechtskonstruktion des Eigentums selber liegt. Warum kann das Geld das eigentlich? Warum kann das Geld diese Schranke überwinden? Ja, deswegen, weil Geld selbst Eigentum ist, und zwar in Reinform, par excellence. Geld ist also selbst die stoffgewordene Schranke, die es selber überwinden kann. Deswegen kann auch genau derjenige diese Schranke überwinden, der schon über Eigentum verfügt, in Form von Geld. Genau in dem Maße, in dem man bereits über Eigentum verfügt, kann man sich darüber freuen, dass das Geld das universelle Mittel ist, mit dem die Beschränkung des Zugriffs auf nützlichen Reichtum zu überwinden ist. Also soll man darüber gefälligst auch nicht so denken, dass man auf der einen Seite die Tatsache, dass aller Reichtum dieser Gesellschaft Privateigentum ist, dass man das für was irgendwie Unspannendes, Triviales, Normales hält und sich dann freut, dass das Geld doch die Lösung für alle Probleme ist, die daraus entstehen. Weil mit Geld kann man genau deswegen an alles rankommen, weil es selber, das ist einfach die andere Seite des gleichen Gedankens, weil das Geld selber so kompromisslos zur verbindlichen Bedingung gemacht ist, die zwischen dem Reichtum und der Entfaltung des Nutzens dieses Reichtums steht. Also wenn man sich darüber freut, dass man mit Geld doch alles kaufen kann, was man braucht, dann muss man halt auch alles kaufen. Dann ist Geld selber die Bedingung jeglicher Bedürfnisbefriedigung. Das alles erzähle ich gegen den Gedanken, dass man Geld umverteilen könnte oder sollte. Wenn das stimmt, was ich bis jetzt übers Geld gesagt habe, dann macht sich das Geld in dieser Gesellschaft selber zu einer allgemeinen Notwendigkeit, die zu bedienen ist, die man zu bedienen hat, wann auch immer man was auch immer konsumieren möchte. Was auch immer in dieser Gesellschaft konsumiert wird, Geld macht sich zur Bedingung. Dann ist, um es negativ auszudrücken, dann ist Bedürfnisbefriedigung auch nicht der Zweck des Reichtums dieser Gesellschaft. Weil dann ist die Bedürfnisbefriedigung selber einer absoluten Bedingung unterstellt, um die es dann, positiv gesprochen, auch geht. Geld. Also wenn jeder, das weiß ja auch jeder, weil jeder bemüht sich in dieser Gesellschaft darum, an Geld zu kommen. Darüber rede ich so. Kommt euch vielleicht hochtrabend vor. Aber ich will halt drüber reden, woran das eigentlich liegt, was einem so selbstverständlich ist. Also jeder muss sich um Geld kümmern, Geld verdienen, weil, den Nachweis wollte ich jetzt führen, der gesellschaftliche Reichtum selber, der doppelte Charakter, den er hat, das verfügt. Dann ist der Gesellschaft als solcher, ihrer Produktionsweise, mit dieser Bestimmung des Reichtums auch schon ein Zweck allgemeiner Art gesetzt. Dann geht's in dieser Produktion und in der Gesellschaft, dann geht's in der ums Geld, also um die Zugriffsmacht auf den nützlichen Reichtum der Gesellschaft, und zwar in einer Form, die sich gegenüber diesem Reichtum verselbstständigt, in Form des Geldes, hat man das handgreiflich vor sich. Dann steckt darin auch ein Hinweis, dass Geld nicht einfach darin aufgeht, wozu man es, wenn man an sich selbst vielleicht denkt, wozu man es immer zu benutzen will. Also ein Zugriffsmittel zu sein, was einem in dem Maße, wie man Geld hat, eben den Zugriff auf das nützliche Zeug in dieser Gesellschaft verschafft, dann ist Geld nicht einfach dieses Mittel, sondern es ist selbst der Zweck. Ich komme darauf später nochmal zurück, dann wird es hoffentlich deutlicher. Also nochmal der Kontrast zu dem Verbesserungsvorschlag dieser Gesellschaft, gegen den ich damit reden will. Das mit der Verteilung des Reichtums, das ist ein Fehlurteil über den Reichtum dieser Gesellschaft. Gerade die Doppelexistenz von nützlichen Gütern und Geld, von dem der Zugriff auf diese nützlichen Güter abhängt, ist der Kronzeuge dafür, ist mein Kronzeuge dafür. Aber genau davon geht der Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen ja selber aus, weil der will ja Geld an die Leute verteilen. Also gerade dieses Doppelte, Geld an die Leute verteilen wollen, weil mit Geld kommt man doch an die Sachen ran, die die Leute brauchen. Gerade diese Doppelexistenz ist der Beweis dafür, dass diese Vorstellung der Verteilung ein Quatsch ist. Der Gedanke mit der Verteilung, der hält am gesellschaftlichen Reichtum eigentlich nur fest, dass man sich selber schöne Arten und Weisen seiner Verwendung vorstellen könnte und tut so und legt das, also die eigene gute Absicht, legt das in den gesellschaftlichen Reichtum selber hinein, so als wäre das seine Eigenschaft. Wenn Geld die Bedingung für das alles ist, wenn Geld die Universalbedingung ist, um auf Reichtum zuzugreifen, dann sind die nützlichen Dinge, dann sind die eben nicht frei verfügbar, sondern dann sind die selber ein Mittel fürs Geldverdienen. Dann sind die nützlichen Dinge auch dafür da, dass sie sich in Geld verwandeln. Das ist der Grund dafür, dass man an alles bloß dann rankommt, wenn man Geld auf den Tisch legt. Deswegen ist es verkehrt, über das Geld als Verteilungsinstrument nachzudenken. Also so, als wäre das nichts weiter als eine Menge von Bezugsscheinen, die man irgendwie unter die Menschheit verteilen könnte. Geld ist nicht dafür da, um Zugriff zu gewähren an der Stelle, wo der Zugriff benötigt wird, sondern Geld ist ungefähr das Gegenteil davon. Geld ist ein Stück private Zugriffsmacht für den, der es besitzt. Das wäre mein erstes Kapitelchen zum gesellschaftlichen Reichtum. Wenn niemand was zu sagen hat dazu, sondern die Leute eher gehen, als dass sie sich beschweren, dann kann ich ja nichts machen, dann mache ich einfach weiter. Also das nächste wären ein paar Ausführungen ähnlicher Natur zur Arbeit in dieser Gesellschaft.
Lass mich gerade nochmal einhaken. Ich muss mal nachfragen, ob ich das jetzt am Schluss richtig verstanden habe. Also die Ausführungen bestanden darin, über den Charakter des Reichtums, so wie es in dieser Gesellschaft gibt, etwas aufzuklären, dass es als Privateigentum ist und damit irgendwie quasi schon einen Zweck inne hat. Und der Vorwurf an das Grundeinkommen ist das, dass sie sich einfach Reichtum denken, ja, gar nicht bezogen auf den Reichtum, den es gibt, aber einfach denken als eine Angelegenheit, mit der man beliebig etwas machen könnte, mit der man beliebig gute Taten vollbringen könnte. Angesichts dessen, dass er, das war die Ausführung mit dem Geld und mit den beiden Existenzweisen des Reichtums, einmal in Geldform und einmal in Form künstlichen Dinge, quasi das, wofür er da ist, schon fix und fertig festgelegt ist. Und zwar im Sinne von, er ist dazu da, er ist, dieses Geld ist auch kein Verteilungsinstrument, sondern es ist der Zweck, worum es den Leuten geht, und insofern hat auch keiner in dieser Gesellschaft die Idee, sein Geld irgendwo herzugeben oder irgendwo einfach herzubeziehen an irgendeiner Kasse, damit er dann seine Gegenstände kriegen kann, also besser als Subvention. Und das Gedankenexperiment von diesem bedingungslosen Grundeinkommen besteht auch irgendwie in dem Sinn darin, dass das zwar einerseits alles gewusst wird, aber andererseits gleichzeitig negiert wird, wenn gesagt wird, der Möglichkeit nach könnte es etwas anderes sein. Das war der andere Gedanke.
Ja, es ist halt ein bisschen seltsam, auf die Tatsache, dass man in dieser Gesellschaft an die Dinge des Bedarfs nur rankommt, wenn man die Notwendigkeiten des Geldes bedient, auf diese Tatsache zu gucken und den Schluss daraus zu ziehen oder dagegen einfach zu sagen, ja, dann wär's doch, dann gäb's doch kein Problem, wenn man das Geld unter die Leute verteilen würde. Das ist ein komischer Gedanke. Man fragt sich auch ein bisschen, warum es dann überhaupt diese Bedingung des Zugriffs brauchen soll. Ja, also das ist ein theoretisch nicht sehr einleuchtender Schluss, den man aus der Betrachtung des Reichtums dieser Gesellschaft zieht. Aber für den Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen fehlt jetzt natürlich noch was, da fehlt die Rolle der Arbeit, die Arbeit in dieser Gesellschaft in diesem Zusammenhang spielt.
Warte mal kurz nochmal. Einen Gedanken nochmal. Also ich nochmal, ich versuche mal kurz zu fassen, was die Aussage ist. Ich versuche mal auch mal in den Kopf zu machen, wie die Leute, die an dieser Idee hängen, wie das bei denen eigentlich, nämlich wenn es um die Frage der Verwirklichung geht, sichtbar wird. Also ich verstehe dich so, dass man bemerken kann, wenn man nur über das Geld an das, was es gibt, an sachlichen Reichtum rankommt, dass man dann zur Kenntnis nehmen kann, dann ist ja das Geld die Trennung, die Hürde, die zwischen dem Bedürfnis auf der einen Seite und eben den Mitteln zu ihrer Befriedigung steht. Es schiebt sich dazwischen. Und die Notwendigkeit ist jetzt nicht, dass man den Reichtum produziert an Lebensmitteln, Produktionsmitteln, sondern die Notwendigkeit ist jetzt an Geld zu kommen. Also ist es erstmal die grundsätzliche Schranke. Wenn man das instrumentell denkt, denkt man ja, wenn ich es habe, dann komme ich doch ran. Man verkennt nur, dass man erstmal drankommen muss, also dass es die Hürde ist. Ich weiß nicht, ob der Gedanke richtig ist, aber wenn ich mir überlege, sobald beispielsweise die Kritiker jetzt da rangehen und sagen, jetzt lass uns doch mal den Reichtum verteilen und ich habe da auch Ideen, dann bemerken die das eigentlich auf eine verquere Art und Weise. Stoßen sie drauf, aber wollen es dann auch wieder nicht ernst nehmen. Und zwar in dem Sinne, kaum denken sie bei dem Reichtum so, als das ist die Möglichkeit, um an alles zu kommen, nämlich nach der Seite, wem gebe ich es? Da ist alles schön und gut. Dann fragen sie sich im Zweiten, ja, wenn ich es den einen gebe, muss ich es den anderen nehmen? Und sobald sie sich diese Frage gestellt haben und dann überlegen, wo kann ich es denn mir nehmen, stellen sie dann doch fest, dass sobald sie das Mittel, Geld, in Anführungszeichen Mittel, den einen zuteilen, denen zwar den Zugang zu Reichtum eröffnen, aber genau in dem Gedanken, denen, die es nehmen, die versperren. Das macht ja auch das Heikle bei ihrer Finanzierung aus. Dass sie ganz schnell bemerken, irgendwo tut es den Leuten dann doch weh bei der Umverteilung. Deswegen sie das problematisieren als zu hoch, zu viel darf es dann doch nicht sein, weil sonst gibt es Schwierigkeiten, bei denen es zu finanzieren, also anderen wegzunehmen und so weiter. Also in der Art und Weise stoßen sie doch auch drauf, dass letztlich im Grunde der Reichtum einer ist, der sehr ausschließlich ist. Nämlich, klar, die ihn besitzen, das Geld, ja, die haben die Macht dann über diesen Reichtum. Und immer der Kehrseite, dass die, die ihn nicht oder nicht mehr haben, ausgeschlossen sind davon.
Also das mag schon sein. Bloß, also so wie ich das kenne, ist das, was du ansprichst, dieses Problem, was ich dann einstellt. Das ist ein Punkt, über den wird gerne gestritten, also über den wird gerne intern viel diskutiert. Das ist die Frage nach der Finanzierung des Grundeinkommens. Bloß, diese, also ja, vielleicht kann man auch an der Debatte selber was lernen, was merken und so weiter. Bloß, ich wollte mich jetzt erstmal dieser Perspektive des Nachdenkens an und für sich verweigern. Das ist vielleicht das Irritierende daran, wie ich jetzt bisher geredet habe. Die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist total schnell dabei, dass man eigentlich lauter Überlegungen und dann auch Streitigkeiten, interne Streitigkeiten im Irrealis führt. Also zum Beispiel so eine Frage wie, wenn wir jetzt Geld verteilen, wem sollen wir es dann eigentlich wegnehmen? Dagegen, also ich weiß schon, man kommt ob man es will oder nicht, man kommt immer wieder in solche Debatten rein. Aber ich wollte dagegen erstmal sagen, an dem Satz, schon an der ersten Hälfte stimmt nichts, wenn wir das Geld verteilen. Ich wollte erstens gegen das Wir reden. Das Wir ist schon fiktiv. Und das Geld, was zum Verteilen wäre, da wollte ich bisher, so viel wie ich jetzt gesagt habe, mal die Warnung aussprechen, um es mal methodisch zu sagen. Wenn man die Gegenstände und Objekte dieser Ökonomie, Geld, Arbeit, Produktivkraft, Reichtum, Kapital und so weiter, wenn man die schon so in einem Vorschlagsdenken geistig veruntreuen will, dann soll man wenigstens wissen, über was man da eigentlich gedanklich so freihändig verfügt. Deswegen die Rede zum Geld. Bevor man sich vorstellt, dass man es verteilen könnte, braucht's einfach, wenn das seriös zugehen soll, dann muss man sich den Kopf mal darüber zerbrechen, was man da eigentlich verteilen will. Deswegen wäre mein Impuls zunächst mal, mich der Perspektive des Nachdenkens, die damit eröffnet ist, wenigstens noch für eine halbe Stunde oder so, mich der einfach mal zu verweigern. Dass man sich gleich vorstellt, man würde jetzt irgendwas machen und dann entstehen lauter neue Probleme, derer man Herr werden muss. Für die Arbeit gilt dasselbe, deswegen ist es mein nächstes Kapitel. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, wenn man sagt, die Kopplung von Arbeit und Einkommen, die hat was Antiquiertes, dann hat man über Erwerbsarbeit eigentlich schon ein Urteil ausgesprochen. Nämlich das Urteil, dass das eine Art und Weise ist, wie man den Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum organisiert. Nach welchem Kriterium man Eintrittskarten verteilt. Mehr nach Arbeit oder mehr bedingungslos. Das soll dann die Alternative dazu sein. Auch dazu, ihr merkt, ich versuche jetzt einen Übergang in mein nächstes Kapitel hinzukriegen. Auch dazu möchte ich dann erstmal sagen, was ist eigentlich Erwerbsarbeit in dieser Gesellschaft? Stimmt es überhaupt, dass das die Eintrittskarte ist, zu der man jetzt als kritischer Mensch oder als verantwortlich denkender Mensch, der Vorschläge zu machen hat, einfach so sagen könnte, die ist aber verdammt altbacken. Die funktioniert verdammt schlecht heutzutage. Also, auch an der Arbeit ist was dran, was in dem Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen selber zur Sprache kommt, was einen eigentlich wundern könnte oder wundern sollte. Nämlich, jetzt kommt schon wieder was Doppeltes, irgendwie scheint es in dieser Gesellschaft so zuzugehen, schon wieder ein Doppelcharakter, wenn man es so hochtrabend ausdrücken will, jetzt an der Arbeit. Einerseits, im Maße ihrer Produktivität bringt die Arbeit die tollsten Sachen hervor. Komisch ist, getrennt von dieser Leistung der Arbeit, ist es eine offene Frage, ob überhaupt und wie gut sie eigentlich den Menschen versorgt, der die Arbeit macht. Mit der Produktivität der Arbeit ist zwar was darüber gesagt, wie viel materiellen Nutzen sie entfaltet, aber was derjenige, der sie macht, von ihr hat, ist davon völlig getrennt. Das ist überhaupt, ich weiß nichts darüber, wenn ich weiß, wie viel, was weiß ich, wie viel Kisten Apfelwein eine Stunde Arbeit so zu Wege bringen kann. Die Arbeitskräfte selbst, die haben von ihrer Arbeit ja in dem Maße was, wie diese Arbeit ihnen ein Geldeinkommen einspielt. Eine ganz andere Frage als die Frage, was leistet die Arbeit im materiellen Sinne? Die Leute erwerben sich also jenseits der Produktivität der Arbeit halt nicht die Produkte der Arbeit, sondern Einkommen. Also Reichtum zu schaffen und Leute zu versorgen. Das ist, in dieser Gesellschaft sind das zwei völlig getrennte Leistungen der Arbeit. Deswegen heißt die Arbeit in dieser Gesellschaft Erwerbsarbeit. Und dass das überhaupt zwei Paar Stiefel sind, das ist doch selber was Komisches. Das ist doch für sich genommen bemerkenswert. Also ihr merkt hoffentlich, ich rede über was, das ist dem Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen bekannt. Weil der sagt ja, also jedenfalls das Zitat, was ich vorgelesen habe, die Arbeit wird immer produktiver. Und auf der anderen Seite haben die Leute ein riesiges Problem, nämlich wie sie an Geld kommen. Der Vorschlag hat also eine Diagnose, stellt die Diagnose auf, dass die Leistung der Arbeit jetzt als Einkommensquelle für den Menschen, der sie macht, dass diese Leistung der Arbeit immer prekärer wird, immer schlechter taugt. Und an diesem immer schlechter denkt eigentlich der Vorschlag entlang. Also statt sich mal darüber zu wundern, welche widersprüchliche Sache, über die ich jetzt gerade geredet habe, dieser Diagnose eigentlich zugrunde liegt, ist mal drauf und dran, eine ganz neue Einkommensquelle erfinden zu wollen. Man ist sich offenbar sicher, dass ausgerechnet in Anbetracht der produktiven Leistungsfähigkeit der Arbeit es nicht sein müsste, dass die Leute zunehmend schlechter über die Runden kommen. Das ist ein Fehler, so zu denken. Dass die Arbeit massenhaft einen Reichtum hervorbringt, der die Erzeuger dieses Reichtums offensichtlich gar nichts angeht. Ja, deswegen müssen sie ja nicht einfach die Arbeit machen, sondern deswegen müssen sie gucken, dass sie Geld verdienen. Das ist einem einerseits selbstverständlich. Das findet man offensichtlich auch irgendwie in Ordnung. Und dann soll es aber gleichzeitig nichts Geringeres als ein Anachronismus sein, wenn Arbeitskräfte vom gesellschaftlichen Reichtum immer weniger haben. Ich frage mich ernstlich, was soll daran eigentlich so schlecht zusammenpassen? Die vorgeschlagene Lösung hat denselben Widerspruch. Im ersten Schritt ist nichts klarer als das, dass Menschen, die arbeiten gehen, gesellschaftlichen Reichtum gar nicht erst für sich produzieren. Das wird einfach abgehakt. Es ist einfach unterstellt. Im zweiten Schritt soll es dann überhaupt kein Problem sein, ihnen den Zugriff, worauf eigentlich? Auf den gesellschaftlichen Reichtum, der sie nichts angeht, durch einen Verteilungsmechanismus zu gewähren. Was soll eigentlich dann der ganze Umstand, dass man es an der Arbeit selber so auseinanderfallen lässt? Soll das eigentlich unmöglich gewollt und bezweckt sein, dass sich in unserer Gesellschaft an der Arbeit Nutzen und Aufwand so gründlich voneinander scheiden? Soll das wirklich ein Betriebsfehler, ein Betriebsunfall sein, der jetzt im 21. Jahrhundert zu eklatieren droht, weswegen es eine neue Lösung braucht. Irgendwie kommt es einem so vor, als wäre da ein anderes gesellschaftliches Subjekt einfach rausgekürzt worden. Solche Vorschläge zu unterbreiten, diese Art zu denken, macht sich überhaupt nicht bewusst, womit sie sich mit solchen Vorschlägen in der Sache eigentlich anlegt, woran sich so ein Vorschlag eigentlich abarbeitet. Wenn es schon so ist, dass die Leute nicht für sich arbeiten, dann werden sie doch wohl für wen anders arbeiten. Dann arbeiten sie doch für einen fremden Nutzen. Dann gibt's doch Nutznießer in dieser Gesellschaft, die diese Arbeit der Leute für sich ausnutzen. Und diesen Nutznießer kennt auch jeder. Das sind die Arbeitgeber, für die die Leute arbeiten. Mit der Arbeit sind die Arbeitskräfte also in einer doppelten Hinsicht Diener am Eigentum. Sie dienen damit nämlich nicht bloß ihrem eigenen Eigentum in Form von, sie erwerben sich halt ein Geldeinkommen, sondern sie dienen auch der Vermehrung des Eigentums von Leuten, die sie angestellt haben. Also bei denen sie angestellt sind. Unternehmen sind es, die lassen für sich Sachen herstellen durch Arbeitskräfte, um damit ihr Geschäft zu machen. Und die lassen doch nicht produzieren, um das ganze Zeug, was sie produzieren lassen, anschließend wieder an die zurückzuverteilen, die sie für sich arbeiten lassen. Also man merkt, diesen angesprochenen Doppelsinn der Arbeit, von dem ich meine, er ist der Menschheit viel zu selbstverständlich. Also dass Arbeit einem selbst Geldeinkommen verschafft und zugleich fremdes Eigentum vermehrt. Diesen Doppelsinn hat Arbeit nicht an und für sich. Den hat Arbeit nicht wegen der Banalität, dass für gesellschaftlichen Reichtum immer irgendwie gearbeitet werden muss. Sondern das liegt schon daran, wozu und wie die Arbeit in dieser Gesellschaft organisiert ist, welche Bestimmungen sie in dieser Gesellschaft hat. Das liegt daran, dass Arbeit in dieser Gesellschaft als Lohnarbeit organisiert ist. Und daran ist gar nichts selbstverständlich. Es ist nicht vernünftig, es nach der einen Seite hin abzuhaken, dass Arbeit Eigentum in fremder Hand schafft, und zugleich nach der anderen Seite hin für total antiquiert und veraltet zu halten, dass die Arbeit als Quelle von Lebensunterhalt immer schlechter funktioniert. Also als die verbreitetste, also Lohn, Gehalt, die verbreitetste Quelle von Lebensunterhalt in dieser Gesellschaft. Vielleicht lassen sich ja diese beiden Seiten der Arbeit im Kapitalismus überhaupt nicht voneinander trennen. Das ist aber so ungefähr wird's vorgeschlagen. Mit was für einer Sorte Arbeit hat man es bei Lohnarbeit dann eigentlich zu tun? Woran liegt das eigentlich, dass sie diese doppelte Leistung hat? Lohnarbeit ist Arbeit, die selbst unselbstständig ist. Es ist Arbeit, die nicht die Verfügerin über die Mittel und Bedingungen des Arbeitens selber ist. All das, was es zum Arbeiten braucht, also das Zeug, was man bearbeitet, genauso wie alle Hilfsmittel, derer man sich dann bedient. Das alles tritt der Arbeit selber als fremdes Eigentum gegenüber. Gleich fix und fertig in Form eines Arbeitsplatzes, den man unbedingt braucht. Also man merkt, arbeiten müssen für seinen Lebensunterhalt und arbeiten können sind zwei völlig getrennte Geschichten. Alle Produktionsmittel in dieser Gesellschaft, für die gilt jetzt dasselbe wie das, was ich vorhin sowieso schon über den ganzen gesellschaftlichen Reichtum gesagt habe. Dann gilt es eben auch für die Produktionsmittel. Die gehören halt auch immer schon jemandem. Und zwar demjenigen, der Lohn dafür bezahlt, dass andere für ihn arbeiten. Damit ist entschieden, wem all die nützlichen Resultate der Arbeit gehören. Weil mit der Zahlung von Geld für die Arbeitsleistung, mit der Zahlung von Lohn, ist quasi der Preis dafür bezahlt, dass man die Verfügung über sein eigenes Arbeitsvermögen abgegeben hat, abgetreten hat. Dann ist auch mit der Zahlung dieses Geldes alles erledigt für den Menschen. Nichts von der Arbeit geht ihm dann noch was an, außer natürlich, dass er sie zu machen hat. Aber was er dann macht und wie er das macht, das fällt alles in die Kalkulation des Arbeitgebers. Dem Arbeitgeber gehört deswegen das ganze Resultat der Arbeit. Die Arbeit selber, wenn sie stattfindet, gehört schon dem Arbeitgeber. Das ist der bürgerlichen Gesellschaft auch bekannt. Die Betriebe gelten juristisch nämlich als Produzenten. Nicht die, die produzieren, sondern die, denen der Produktionsprozess gehört. Ja?
Die Frage stellt sich ja jetzt eigentlich, wie kann man den Arbeitgeber, ich spreche mal einfach aus Bauchhaus, die Arbeitgeber überzeugen davon, von der, sagen wir, moralisch gesellschaftlichen Vorteilhaftigkeit oder dem Vorteil, jetzt eben das aus einer anderen Perspektive zu betrachten, also das, was Sie gerade genannt haben, in puncto Verteilung und nicht so sehr in Bezug auf, was landet dann letztendlich bei Ihnen, bei den Arbeitgebern. Ich versuche das jetzt, ich kann eigentlich ganz gut formulieren, nicht so toll wie Sie. Deswegen, ich habe da sehr interessiert zugehört, kann ich noch was lernen. Aber haben Sie vielleicht eine Idee, was ich jetzt gemeint haben könnte? Also in Bezug auf, wie kann man denn, die Frage ist ja, oder es wäre ja von großem Sinn, dass Arbeitgeber einen Anreiz haben oder dass es die Möglichkeit gibt, dass sie in diese Richtung mehr tendieren. In Bezug auf das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Verstehen Sie?
Ja, aber warum sollten die einen Anreiz dazu haben?
Ich habe mich gefragt, haben Sie sich da schon Gedanken drüber gemacht?
Ich habe keine Vorschläge an Arbeitgeber.
Es nee. Hat sich nur für mich daraus erschlossen, eben aus dem, was ich habe sehr interessiert gehört.
Ich verstehe es nicht ganz, weil er hat doch gesagt, was für ein toller Anreiz das ist, das genauso zu machen, wie sie es machen.
Man hat wahrscheinlich wenig Anreiz, das ist mir schon klar.
Also ich weiß, ja, also, was für ein riesen Nutzen das Unternehmen ist, wenn ich Leute hinstelle, die da mein Reichtum informieren, hinstellen. Und ich denen so einen Lohn nach Hause schicken kann, nach wie es immer wieder machen.
Ich habe auch das eher bewusst und komisch vielleicht ein bisschen gefragt, weil sonst wäre es wahrscheinlich schon längst, hätte es schon längst stattgefunden, diese Verteilung, ja. Wenn da nicht eben diese Interessen bei den Arbeitgebern wären, da das viel dort bei ihnen landet und eben nicht der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer mehr davon hat. Ja, ich habe selbst noch keine Antwort. Ich habe nur in meinem Kopf gerade nur, toll wäre es, wenn es ja eine Möglichkeit gibt, dass es Arbeitgebern, dass sie eine andere Perspektive auf irgendeine Art und Weise erlangen. In Bezug auf ihre eigene Position gegenüber den Arbeitnehmern. Ich wollte jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen, einfach mal grob skizziert.
aber die Überlegung
kann nicht ins Detail gehen. Ich bin nicht so in dem Thema drin wie er beispielsweise.
Bitte? Aber wieso kommst du, wenn, also du kommst ja auf die Frage, wie man die Arbeitgeber überzeugen könnte, weil du meinst, das wäre nicht gut, so wie es ist, ja? Sonst bräuchtest du dir diese Frage ja auch nicht zu stellen.
Es erschließt sich, ja?
Und dann ist ja aber die Frage, für wen ist das denn nicht gut, was du für nicht gut hältst? Das ist doch für diejenigen nicht gut, die den Lohn bekommen, weil sie damit eben den Reichtum der anderen Seite mehren und ihren eigenen Ausschluss vom Reichtum immer wieder neu produzieren, weil vom Lohn können sie sich mal gerade so viel kaufen, dass sie nächsten Ersten wieder hingehen müssen. Für dasselbe Spiel, ja? Also jetzt ist für mich die Frage, wie kommst du überhaupt auf die Frage, dass man die Kapitalisten überzeugen sollte, ja? Also für mich würde die Frage sehr nahe liegen, wenn überhaupt, wie man die Lohnarbeiter davon überzeugt, bei diesem Spiel nicht mitzumachen, weil die haben aus meiner Sicht allen guten Grund, da nicht mitzumachen. Dass die Kapitalisten guten Grund haben, da nicht mitzumachen, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also von daher verstehe ich überhaupt gar nicht die Perspektive deiner Frage.
Ist auch nicht notwendig.
Ach doch. Das
war schön. Ich verstehe sowieso alles nicht immer sofort. Und ich selbst habe auch gerade nur einen Versuch gemacht, mich da reinzutasten. Und vor allen Dingen versucht, in erster Linie erstmal zu verstehen, was sagt er eigentlich damit und ihn überhaupt in seinen Gedankengängen zu verstehen. Und habe einfach in meinem Kopf diese idealistische Vorstellung, sie reift in meinem Kopf und bei mir ist aber auch keine Antwort darauf, wie könnte das zustande kommen. Aber dadurch, da er das erzählt, hat er einen Grund, warum er darüber spricht. Es ist ja, impliziert ja auch einen gewissen Wunsch, dass es anders sein sollte, oder?
Aber sicher doch, ja.
Bitte?
Aber sicher.
Ja, genau. Aber ich kann natürlich so eine super Antwort geben, weil erstens bin ich nicht total in diesem Thema so drin. Ich höre zuerst mal so richtig intensiv. Ich habe schon davon gehört, dass ich mich aber so intensiv beschäftigt habe, ich mich damit. Und ja, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Punkt. Mir fällt mir jetzt gerade erstmal nicht ein.
Ich finde, der Pferdefuß der Frage, die Sie stellen, der ist zum Greifen nah, weil also ja, ich hab auch den Eindruck, dass meine wesentliche Botschaft, auf die es mir jetzt angekommen ist, die ist schon angekommen. Das merke ich der Frage an. Der Punkt, müsste man sich nicht irgendwas Raffiniertes ausdenken können, wie man Arbeitgeber davon überzeugen kann, dass sie was anderes wollen, nämlich dass Arbeitskräfte von ihrer Arbeit was haben. Die Frage kommt einerseits an der Stelle auf, wo gerade klargestellt ist, dass die Arbeitgeberseite der Nutznießer von diesem Verhältnis ist und dass der auch der entscheidende Einrichter dieses Verhältnisses ist. So kommt man nämlich darauf, dass man den unbedingt überzeugen muss. Bloß die ganze Suche nach einem, ja, ich weiß nicht, nach einem guten Kniff oder Trick, wie man die überzeugen kann, die will dann doch die Diagnose, die dem im Ausgangspunkt zugrunde liegt, nicht so richtig gelten lassen. Wenn es so ist, dass sich Nutznießer und, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Geschädigte sagen soll, aber jedenfalls Nutznießer und dienstbare Kräfte in dieser Gesellschaft so aufteilen bei der Lohnarbeit, dann soll man lieber an der Einsicht festhalten und sich fragen, was dann eigentlich ansteht, als zu sagen, kann man sich dann doch nicht wieder mit denen in ein Boot setzen. Ich habe das Gefühl, die Frage will nicht gelten lassen, dass da ein anderer Schluss draus fällig ist. Dann gibt es offenbar diese Mitte, auf die man sich berufen kann, die gibt es offenbar überhaupt nicht in dieser Gesellschaft. Nochmal anders, vielleicht hilft das noch. Dass das Einkommen der Massen so felsenfest daran gebunden ist, ob man sich nützlich macht durch seine Arbeit für andere. Ja? Also Erwerbsarbeit. Dass das so gnadenlos aneinander geknüpft ist in dieser Gesellschaft. Eigentlich merkt man jetzt, man kann gar nicht sagen, dass diese Verknüpfung immer schlechter funktionieren würde. Mit dem gleichen Recht, also sie funktioniert vielleicht immer schlechter für die, die sich als abhängig Beschäftigte durchschlagen. Mit dem gleichen Recht kann man jetzt aber sagen, diese Verknüpfung, die funktioniert ganz wunderbar. Weil gerade diese Verknüpfung leistet, dass die Menschheit sich nützlich macht für die Vermehrung des Kapitalreichtums von Unternehmen. Diese Verknüpfung sorgt dafür, dass von vornherein feststeht, dass alles, was erarbeitet wird, nicht für die da ist, die es erarbeiten, sondern dass es den Reichtum derjenigen bedient und vermehrt, die auf die Art und Weise ihr Geld verdienen, also ihr Geld vermehren als Kapital. Insofern kann man sich gar nicht darauf berufen zu sagen, das funktioniert doch immer schlechter, wollt ihr nicht auch, dass wir das mal anders machen? Jedenfalls, also vielleicht will man die veräppeln oder sowas, aber dann, man soll dann, wenn man sie schon so anspricht, wenigstens wissen, worauf man sie da anspricht. Das ist das ökonomische Prinzip ihres Nutzens. Und man will sie davon überzeugen, dass sie auf ihren eigenen Nutzen verzichten. Also das soll man wenigstens wissen, wenn man sich jetzt eine gute Art und Weise ausdenken will, wie man die Unternehmer an der Nase herumführen könnte. Dass wenigstens klar ist, dass man sich da jedenfalls dass man sich da einen billigen Trick leisten will. Ich will noch was sagen zu dem, klingt jetzt wahrscheinlich wieder total theoretisch, aber ich will von dem bisher Ausgeführten ein paar Rückschlüsse ziehen. Erstens auf das Produkt, das eigentliche Produkt der Arbeit in dieser Gesellschaft. Was produziert Arbeit eigentlich ökonomisch gesehen, wenn sie als diese Lohnarbeit, über die ich jetzt geredet habe, stattfindet? Also wenn sie stattfindet, um verkäufliche Produkte herzustellen, die dann mit Überschuss und Gewinn, wie sich's gehört, losgeschlagen werden. Wenn dafür Arbeit stattfindet, dann wird Arbeit oder dann ist Arbeit, wenn es gut geht, selber die Quelle von Geld. Und jetzt nicht bloß in dem Sinne, sie ist Quelle von Geld für den, der sein Salär bekommt. Das ist ja eine Verknüpfung, die kommt aus der Vereinbarung, die kommt kommt quasi daraus, dass das ein Recht des Arbeitnehmers begründet, wenn er seine Dienste leistet, dann kriegt er was dafür. Jetzt anders, die Verknüpfung von Arbeit und Geld, die besteht nicht bloß in dieser rechtlichen Übereinkunft, sondern die besteht jetzt darin, dass das ökonomische Produkt von Arbeit selber Geld ist, weil die Arbeit verkäufliches Privateigentum in gegenständlicher Form hervorbringt, was sich genau dann als Privateigentum bewährt, wenn man es verkauft hat. Also wenn man es in Geld verwandelt hat. Weil Arbeit im Kapitalismus dieses Glanzstück vollbringt. Deswegen haben Unternehmer überhaupt Lebensunterhalt zu bezahlen. Deswegen haben die überhaupt Geld, was sie den Leuten geben können dafür, dass sie sich nützlich machen. Das sage ich deswegen, weil ich meine, man kann daran bemerken, was für eine Schnapsidee das ist, zu meinen, man könnte Arbeit und Geld einfach voneinander trennen. Die Idee bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht ist das auch noch in deinem Sinne jetzt, bevor man in der Finanzierungsdebatte ist, aber die Idee bedingungsloses Grundeinkommen, die denkt über das Geld immer bloß in der Form nach, an welche Voraussetzungen muss man seine Verteilung knüpfen und meint, der Zusammenhang von Arbeit und Geld wäre so eine Variante davon, woran man die Verteilung von Geld knüpft. Und weil es bloß eine Variante ist, will man die nicht mehr und will eine ganz andere. Dagegen will ich sagen, der Zusammenhang von Arbeit und Geld, der besteht in was ganz anderem. Oder der besteht mindestens mal nicht einfach nur darin, dass man sich ein Recht auf Einkommen erwirbt, wenn man arbeiten geht. Der besteht auch darin, dass man mit seiner Arbeit im Betrieb den Reichtum dieser Gesellschaft vermehrt. Man muss davon irgendwie nichts wissen wollen, um auf die Idee zu kommen, den Zusammenhang von Arbeit und Geld, den lassen wir jetzt mal. Es ist ein Quatsch. Noch ein Rückblick auf den Anfang. Dieses Zitat, was ich vorgelesen habe. Ich habe es ja jetzt mal als Werbezitat fürs bedingungslose Grundeinkommen gewürdigt, indem ich die Frage daran angelegt habe, ob es stimmt, was einem da erzählt wird. Wenn an dem überhaupt irgendwas dran ist, an dem ganzen Gedanken, der da entwickelt wird, dann nur das, dass es den Widerspruch, der da angesprochen wird, zwischen der Schaffung von immer mehr Reichtum auf der einen Seite und der Existenzbedrohung von abhängig Beschäftigten auf der anderen Seite, dass es diesen Widerspruch wirklich gibt in dieser Gesellschaft. Alles andere stimmt nicht, aber den Widerspruch, den gibt's. Dann sollte man mal festhalten, dass der Reichtum dieser Gesellschaft wirklich nur als Produkt von Ausbeutung überhaupt in die Welt kommt. Der Reichtum in dieser Gesellschaft wird geschaffen unter der verbindlichen Vorgabe, dass er denjenigen, die ihn erarbeiten, nicht gehört, nicht zur Verfügung steht, sondern umgekehrt, dass die fremden Reichtum vermehren. Das ist die Prämisse aller Produktion, also in dieser Gesellschaft. Dann ist mit der Produktion des Reichtums über seine Verteilung längst entschieden. Die Produktion ist nicht ein an und für sich unschuldig Ding, was irgendwie schönen Reichtum herbeischafft, den man anschließend noch mit einem guten Zweck belegen könnte. Die Produktion des Reichtums in dieser Gesellschaft hinterlässt überhaupt keine Leerstelle, keine Lücke in der Hinsicht, in die man dann reinstoßen könnte mit seinen guten Verteilungsabsichten, wo sich dann Wohl und Wehe der Gesellschaft daran entscheiden soll, wie gut der Verteilungsvorschlag ist oder der Schlüssel. Also so nach dem Motto, wer über die Produktion des Reichtums nicht reden will, soll über seine Verteilung schweigen. zweitens, auch noch als Rückblick, jetzt hat man auch so ungefähr die Wahrheit über das Geld eigentlich fertig vorliegen, fertig bestimmt. Denkt nochmal an das, was jetzt gesagt wurde über den Lohn. Geld für Arbeit. Davon leben die Leute. Den Gedanken mal umgedreht als Aussage über das Geld selber. Das Geld erweist sich dann nicht einfach nur als das, was ich vorhin schon mal erzählt habe, als die private Verfügungsmacht über den materiellen Reichtum, sondern als private Verfügungsmacht über die gesellschaftliche Arbeit. Geld ist ein Kommando, eine Kommandomacht über das Arbeitsvermögen dieser Gesellschaft. Also von wegen, das ist eine Sache, die Zugriff für jedermann ermöglichen könnte. Wenn man mit dem Geld immer so verfährt, dass man es benutzt, um sich damit die Dinge seines Bedarfs zu kaufen, also wenn man es zum Konsumieren gebraucht, als Zugriffsmittel auf den schönen Reichtum, dann hat das den Widerspruch. Also ich will jetzt nicht sagen, man soll das lassen, aber das hat einen Widerspruch. In dem Maße, wie man es als solches benutzt, ihr kennt das alle, zerrinnt es einem zwischen den Fingern. Wenn man sich was Schönes davon gekauft hat, dann ist das Geld weg. So bringt einen das Geld und die Art und Weise, dass man es als Lebensmittel für sich benutzt, immer wieder zu dem peinlichen Bedarf, dass man unbedingt Arbeit braucht. Also unbedingt jemanden braucht, für den man sich nützlich machen kann. Auf der anderen Seite sieht die Sache ganz anders aus. Auf der anderen Seite wird Geld gar nicht verbraucht, in dem Sinne, wie man es von sich selber kennt, sondern auf der anderen Seite bei Geschäftsleuten, da wird Geld vorgeschossen. Da tut Geld seinen Dienst, wenn es als Kommandomittel über das Arbeitsvermögen fungiert und die Arbeit zusammen mit Produktionsmitteln, Rohstoffen und so weiter produktiv in Bewegung setzt. So sorgt Geld dafür, dass die Arbeit neuen Geldreichtum schafft. Und zwar mehr Reichtum schafft, als die Arbeit selber für den kostet, der sie an seine Lohnabhängigen bezahlen muss. Das ist der einzig senkrechte, der einzig adäquate Gebrauch des Geldes. Es vorzuschießen als Kapital und es zur Quelle seiner eigenen Vermehrung werden zu lassen. Bei Geld geht's also nicht um Zuteilung oder um Teilhabe, sondern beim Geld geht's ernstlich darum, dass man ein Stück private Macht über die Quellen des Reichtums selber ausübt und mit dieser Macht den Geldreichtum selber weiter vermehrt. Das umverteilen zu wollen, ist einfach Quatsch. Damit meine ich jetzt mal eingelöst zu haben, was ich vorhin schon mal so beiläufig gesagt habe, man soll wenigstens wissen, welche ökonomischen Gegenstände man beim Unterbreiten von Verbesserungsvorschlägen menschenfreundlicher einsetzen will. Sonst kommt nur Unsinn raus. Wollt ihr auch noch was zur Rolle der Produktivkraft hören? Oder habt ihr die Schnauze voll?
Vielleicht gibt es ja noch Beiträge vorher, ansonsten.
Ich wollte mal davor was zu dem Gesagten sagen.
Ich würde ganz gerne das nochmal in Beziehung setzen, was du gesagt hast über das Arbeitsentgelt, über den Lohn, zu dem, wie sich der Lohn gedacht wird bei dieser Idee dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Diese Idee lebt ja von dieser Überlegung, bei der du erklärt hast, woran sie liegt, die nicht selbstverständlich ist, nämlich wachsende Arbeitsproduktivität, also steigender Wirkungsgrad der Arbeit, führt dazu, dass immer mehr Leute kein Arbeitseinkommen mehr haben und in Existenznöte getrieben werden. Weil das immer mehr passiert, soll dafür an die Stelle des Arbeitseinkommens ja dieses bedingungslose Grundeinkommen geraten. Da ist eigentlich die Diagnose, also die oder das Verständnis von dem Arbeitsentgelt eigentlich das, dass gedacht wird, dieser Lohn oder das Gehalt, was jeder bekommt für die Tätigkeit, das wäre sowas wie die Teilhaberschaft an dem gesellschaftlichen, an dem produzierten Reichtum und das Zeit für die Leute, die die Arbeit leisten, fing ja eigentlich erst dann an, wenn sie kein Einkommen mehr beziehen. Was du gesagt hast, verstehe ich eben, das ist gerade das ganze Gegenteil der Fall. Es ist so, das Arbeitseinkommen ist gar nicht die Teilhaberschaft. Also nicht erst, wenn man entlassen wird und kein Einkommen bezieht, wird man von dem Reichtum ausgeschlossen. Sondern die andere Seite ist, wenn ich kein Arbeitseinkommen beziehe, Geld verdiene mit Arbeit, dann schaffe ich in dem Maße, in dem ich arbeite für die Arbeitgeber, den Ausschluss von dem Reichtum, den ich schaffe.
Ja, mich wundert auch, dass das einfach so abgenickt wird. Das wollte ich sagen, ja. Eigentlich sieht die ganze Welt die Sache anders. Aber hier offenbar nicht. Das ist ja auch schön. In Marburg ist die Welt noch in Ordnung. Ja, arbeiten gegen Lohn, das ist gar keine Art, am gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben. Das ist eine Art, für gesellschaftlichen Reichtum nützlich zu sein, in Haftung genommen zu werden, der einen von vorne bis hinten nicht die Bohne was angeht.
Ich meine, das ist doch auch der Grund dafür, dass wenn die sagen, Produktivitätssteigerung und Armut auf der einen Seite und Armut auf der anderen Seite, dann fällt ihnen ja nie der normale Lohn ein, als Beispiel für Armut, sondern es fallen ihnen, also bei den Leuten, die für bedingungslose Grundeinkommen sind, denen fallen ja immer, sag mal, nur diejenigen ein, die keinen Lohn kriegen. Also, oder die prekär beschäftigt sind. Also der, ich habe es jedenfalls mal so ein bisschen nachgelesen, da stand nie das drin, dass eben die Leute, die Lohnarbeiten, diejenigen sind, die eben mit ihrem Dienst dafür gerade stehen müssen, dass sie von ja verarmen.
Weißt du? Ich wollte jetzt auch mal nicht aber nachher versteht sich sonst keiner. Ich meine, es gibt schon viele Leute, die zig Jahre gearbeitet haben, auch in der Pflege, Krankenschwestern und so weiter, die dann, wenn sie im Rentenalter sind, zum Beispiel nicht mehr von dem Geld leben können. Oder auch schon während sie jünger sind, Verkäufer, also viele Berufsgruppen. Ich rede jetzt nicht als Betroffener, aber ich weiß schon, ich habe mich schon damit beschäftigt.
Ja, in dieser Gesellschaft, so in dem Tenor, der verbreitet wird, soll man sich vorstellen, nur die, denen das passiert, zum Beispiel ein Leben lang arbeiten und dann reicht der also das Arbeitsentgelt oder die Rente dann, der Lohnersatz dann doch nicht fürs Leben. Bei denen, da darf man sich quasi noch als Ausnahme vorstellen, ja, das ist wirklich Armut. Aber komischerweise, der Normalfall, bisher noch Normalfall, dass die Leute arbeiten gehen und davon leben, gar nicht als Armut durch. Obwohl sie doch gerade mit dem, dass sie dann arbeiten und mit ihrem Lohn nach Hause gehen, sich doch in wachsendem Maße von dem Reichtum ausschließen, den sie produzieren. Also verarmt werden mit ihrer Arbeit. Das, diese produktive Armut, gilt gar nicht als Armut, sondern Armut ist per se hier irgendwie eine Ausnahme.
Ich wäre nur in einer Hinsicht vorsichtig. Also es ist ja eh blöd, über Anwesende oder Nicht-Anwesende so zu reden, dass man selber sagt, man weiß genau, woran die immer alles nicht denken und so. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass über die normalen Arbeitsverhältnisse, ich weiß nicht, dass von denen nicht die Rede wäre. Das würde ich nicht, das würde ich nicht unterschreiben. Weil es ist ja so ein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen, dass gesagt wird, erstens, die Leute würden nicht mehr alles mitmachen, wenn sie mal diese Sicherheit hätten. Also sie würden sich nicht mehr auf beschissene Jobs einlassen. Und auf der anderen Seite wird gesagt, die Unternehmer hätten auch was davon. Weil die hätten dann ja motivierte Mitarbeiter und so zu. Ich habe auch entsprechende Zitate auf dem Zettel, wo genau das gesagt wird. Also es ist nicht so, dass nur über Extreme geurteilt würde, sondern über das ganze Arbeitsverhältnis wird auf eine abenteuerliche Art und Weise geurteilt, wenn die Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens ausgemalt werden. Vielleicht sage ich dazu einfach mal schnell was. Vielleicht, also es geht mir jetzt um die Zitate 2 und 3 auf dem Zettel. Vielleicht ist das auch nochmal eine Antwort auf die Anfrage, ob man sich nicht Argumente überlegen sollte, wie man die Unternehmer selber überzeugen kann. Weil es scheint, das Netzwerk Grundeinkommen scheint sich darüber seine Gedanken gemacht zu haben, und was da rausgekommen ist, finde ich einfach nur peinlich. Machen wir einfach mal beide Zitate. Mal das erste. Erwerbsarbeit in einer Grundeinkommensgesellschaft wird von beiden Seiten, Arbeitskraftanbieter und Kapitalanleger, in Hinblick auf den Sinn der Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen sorgfältiger ausgehandelt werden, als es bisher unter dem Diktat der Not geschah. Die Menschen werden im höheren Maße das tun, was sie tun wollen. Das kann die Effizienz der Erwerbsarbeit steigern, sodass künftig mit immer weniger Arbeit mehr und Besseres erreicht werden kann. Den Stichworten Erwerbsarbeit, Arbeitskräfte und Kapitalanleger entnehme ich, dass das Zitat über dieselbe Welt redet und nachdenkt wie ich. Aber wie? Diktat der Not zum Beispiel. Offensichtlich kann man ein Diktat der Not denken, ohne dass man an einen Diktator denkt. Lauter unfreie Subjekte kann man sich vorstellen, ohne denjenigen zu denken, der warum und wozu eigentlich diktiert. Das ist auch noch eine Art, sich mal ein bisschen klar zu machen, über welchen Interessensgegensatz urteilt man eigentlich, wenn man über Erwerbsarbeit redet. Es wird einerseits ein Gegensatz irgendwie angetippt, weil es wird ja immerhin gesagt, Leute werden zu was gebracht, was sie eigentlich nicht wollen. Wahrscheinlich, weil es ihnen nicht gut tut. Aber der wird sofort wieder erschlagen, indem man sagt, ohne Druck müsste er nicht sein. Also lauter schlechte Bedingungen, unter denen gedeihen kann, dass Leute dazu bereit sein müssen, sich ausnutzen zu lassen. Lauter schlechte Bedingungen kann man dafür vorstellig machen. Ja, Diktat der Not. Aber den Grund und Zweck, für den sie ausgenutzt werden, der kommt überhaupt nicht vor. Erpressbarkeit, ja, als eine ganz üble Bedingung, die braucht doch immer noch ein Interesse, was, was zu seinem Nutzen erpressen will. Sinn der Tätigkeit. Was soll das eigentlich sein? Für Unternehmer, die andere tätig sein lassen, besteht der Sinn der Tätigkeit in was ganz anderem, in was ganz Gegensätzlichem, zu dem, die deswegen tätig sein müssen. Das ist eine Art und Weise, über einen Interessensgegensatz zu reden und über den zu behaupten, da gäb's eine Mitte. Die gibt's aber nicht. Deswegen können auch nicht beide Seiten diese Mitte treffen, wenn sie bloß sorgfältig sich anstellen. Deswegen verfehlen auch nicht die Partner irgendeine Mitte, wenn eine Seite so sehr unter Druck steht, dass sie offenbar immerzu nicht ganz bei der Sache ist. Sorgfältiger aushandeln, darüber habe ich mich besonders geärgert bei diesem Zitat. Das ist wirklich eine hundsgemeine und ziemlich dumme Abstraktion davon, was beide Seiten da aushandeln. Wenn man einfach sagt, dann sind sie mal sorgfältig. Worüber verhandeln die denn, ob nun sorgfältig oder nicht? Es ist von einem Interessensgegensatz, der in der Lohnarbeit selber liegt, ist einerseits die Rede, aber auf eine Art und Weise, dass der richtig, der wird zerlabert, weggeredet, weggelabert. Mit weniger, wie heißt es, mit weniger Arbeit mehr und Besseres erreichen. Was ist denn das für ein Klospruch? Was soll denn das heißen? Das lebt davon, dass man sich das Gegenteil davon vorstellen soll. Und dann kann man sagen, ja, wer will schon mit möglichst viel Arbeit das Schlechteste? Also wäre es doch für alle Seiten gut, wenn sie zum Besseren kommen. Weil klar, Unternehmer wollen ja immer Besseres. Und Arbeitnehmer auch. Unmittelbar daran anschließend kommt ein Werbeargument, was sich an die Unternehmerschaft richtet. Auch die gewinnen, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind besser zur Leistung im Sinne ihres Unternehmens motiviert, denn sie können ja wesentlich freier entscheiden, ob sie gerade diese Arbeit leisten wollen. Also wenn die Erpressbarkeit erstmal weg ist, dann machen die Leute offenbar freiwillig das, wozu sie vorher unter dem Diktat der Not noch gezwungen waren. Das muss ja ein Zwang gewesen sein, Donnerwetter. Was machen sie dann, wenn sie endlich frei sind, sich dazu zu entscheiden, sie leisten Leistung im Sinne ihres Unternehmens? Leistung im Sinne des Unternehmens, wie gibt's das eigentlich wirklich? Wie wird die eigentlich sichergestellt? Wenn man hier einfach so daherredet, wie die Unternehmer sollen sich mal darüber freuen, dass das künftig in der freien Hand der Entscheidung der Arbeitnehmer liegt, dass sie dann genau das machen. Leistung im Sinne des Unternehmens wird garantiert, und zwar durch das Regime, was im Unternehmen über die Arbeit errichtet ist und über die Arbeit herrscht. Was die Arbeit zu leisten hat und was sie kosten darf, zum Beispiel. Das sind Größen, die werden festgelegt von den Unternehmern oder von den Unternehmen gemäß des Zwecks, den Unternehmen verfolgen, und der heißt Gewinn. Der subjektive Faktor, der hier angesprochen ist in dem Zitat, von dem man jetzt meinen soll, der ist dann was ganz Tolles, weil der entschließt sich freiwillig zu allem. Der subjektive Faktor im Betrieb ist was Betriebe zum Gegenstand ihrer Definition machen. Der wird nivelliert, wo es nur geht, bis in die Pinkelpausen. Also dafür, dass der subjektive Faktor sich rauskürzt beim Dienst am Unternehmen, dass von der Befindlichkeit nichts mehr abhängig ist, dafür tun Unternehmen alles, was nur in ihrer Macht steht. Dafür geben sie richtig Geld aus. Die gestalten die ganze Fabrik dementsprechend und stellen Beraterteams an, die durch die Betriebe laufen und das daraufhin abklopfen. Zur Leistung im Sinne des Unternehmens wird nicht motiviert, sondern auf die wird bestanden. Für die wird doch auch kein guter Grund irgendwie in Anschlag gebracht, der einem einleuchten könnte oder auch nicht, sondern es wird einfach auf sie bestanden. Also die Leistung.
Ja. Wenn sich aber der Arbeitnehmer, der das durchschaut hätte, wenn er sich dem widersetzt, auch wenn das Unternehmen darauf besteht, wenn er sagt sich, ach, er bekommt ja auch so sein Geld, auch wenn er nichts dafür produktiv leistet fürs Unternehmen und bleibt zu Hause oder macht dann nach Gutdünken, wonach ihm gerade ist, zum Beispiel. Kann man da, was würde dann das Unternehmen machen, wenn die Hälfte der Belegschaft dann sagt, ja, wir machen da nichts mehr?
Warum sagt mir denn dieses Zitat, dass die Arbeitnehmer dann genau das machen würden, worauf es dem Unternehmen ankommt?
Weil das auch nicht stimmt.
Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, also, das verrät aber was darüber, wie liederlich überhaupt über die Sachen nachgedacht wird, die man verbessern will. Man kann sich ja auf den Standpunkt stellen, man will sich einfach eine andere Welt ausdenken. Das kann man von mir aus machen. Aber dann soll man wenigstens so ehrlich sein, dass man eingesteht, dass man dann auch über diese Welt nicht mehr redet. Dieses Zitat macht beides gleichzeitig. Andersrum, wenn man sich schon was ausdenkt, frage ich mich, warum man sich dann so einen Quatsch ausdenkt. Warum man dann doch immer drauf kommt, zu sagen, der Kapitalismus selber mit Unternehmern, Arbeitskräften, Kapitalanlegern, Arbeitskraftanbietern, alle kommen sie wieder vor in diesen Zitaten. Warum denkt man sich dann eigentlich aus, dass der Kapitalismus selber was viel Besseres sein könnte, als er ist? Also wenn man schon darüber schwadroniert, was alles anders wäre, wenn man den Leuten mal 1.000 Euro im Monat zahlen würde. Die Gewerkschaft sagt zu dem Vorschlag übrigens, wenn man den Leuten 1.000 Euro im Monat zahlt, ist es ein universeller Kombilohn, dann zahlen die Unternehmer noch beschissenere Löhne als jetzt. Vielleicht hat ja die Gewerkschaft ausnahmsweise mal recht. Also das ist immer mein Versuch, auch bei diesen Zitaten. Ich will gar nicht groß rechten über das, was man sich alles vorstellen kann, sondern umgekehrt. Ich will den Zitaten entnehmen, wie unernst redet man über das, was es wirklich gibt. Weil das andere ist irgendwie, das andere ist glatt eine Privatangelegenheit. Also was man sich so alles vorstellen kann, wenn man dazu aufgelegt ist. Aber über den Kapitalismus soll man gefälligst nicht so reden. Sich vorzustellen, dass ausgerechnet Unternehmer von der Erweckung des Grundeinkommens geküsste Freigeister gebrauchen könnten, das ist einfach... das ist ein Quatsch. Ja. Diese Leistung, zu der jetzt im Sinne des Unternehmens die Leute von sich aus motiviert sind, beruht auf der totalen Alternativlosigkeit der Leute, dass sie unbedingt auf Erwerbsarbeit angewiesen sind. Das ist ein ökonomisches Herrschaftsverhältnis, über das man da so humorig daherredet. Was heißt schon zur Leistung motiviert? Wenn man es mal sachlich nimmt, dann ist Motivation ein Ausdruck dafür, dass man sagt, der ganze Wille passt sich der Sache an. Der ganze Wille stellt sich drauf ein. Ja, das bringen Unternehmen glatt fertig. Ich glaube, dass zu dem Punkt Rolle der Produktivkraft eigentlich schon viel gesagt ist. Ich würde jetzt dazu tendieren, euch den zu ersparen. Also mein Schlussstrich unter alles bisher Gesagte, der würde heißen, das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist weder realistisch noch unrealistisch, sondern das ist, so wollte ich darüber reden, das ist ein Fehler. Die ganze Idee ist von vorn bis hinten ein einziger Fehler, nämlich die fixe Idee, was abzustellen, was überhaupt nicht abgestellt werden soll. Man kann an die Gesellschaft nicht appellieren, um Armut abzuschaffen, weil die Gemeinsamkeit, die darin allemal unterstellt ist, die gibt es nicht in dieser Gesellschaft.
Die Armut ist doch Bedingung, damit das läuft.
Ja, eben. Ja, und vor allem gibt es gar nicht den gemeinsamen Gesichtspunkt. Wir haben ein Problem mit Armut. Die Gesellschaft, es ist eine Unart, so zu reden. In diesem Wir und die Gesellschaft, das ist die schönfärberische Art und Weise, über einen Klassengegensatz hinwegzureden.
Aber wir haben nicht nur ein Problem mit der Armut, sondern wir haben auch ein Problem mit Reichtum.
Weißt du das?
Ich muss noch mehr dazu sagen.
Das immer mehr oder der Arbeitskraft ein oder immer mehr Leistung und der Arbeitnehmer wird immer ärmer dadurch.
Ja.
Und wer hat jetzt die Probleme dabei?
Beides. Aber mehr. Der Arbeitnehmer.
Das sind wohl unterschiedliche, oder?
Ja, ja, klar. Ja.
Wenn überhaupt.
Ich weiß nicht, an welches Problem ich jetzt denken soll, ja. Ehrlich gesagt. Also die sind das Problem.
Ja, meinetwegen.
Meinetwegen, wenn man im Terminus Problem reden will, schließe ich mich dem an. Der Reichtum ist ein Problem in dieser Welt. Aber nicht diese Welt hat ein Problem, sondern du hast vielleicht ein Problem damit. Oder ich. Aber das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, da kann man jetzt an die Gesellschaft appellieren. Also wenn ich dich jetzt recht verstanden habe.
Ja, das ist richtig.
Gut, also sage ich mal noch was zum Start. Die Idee hat ja Erfolg in der Hinsicht, dass sie total populär ist. Und ist inzwischen auch bei der Politik selber schon angekommen. Es gibt Stellungnahmen. In Deutschland haben die Parteien im Wahlkampf, also jetzt nicht populär, aber zumindest wenn man sich die Wahlprogramme angeguckt hat, auf ihre Art alle irgendwie sich zu diesem Vorschlag ins Verhältnis gesetzt. Die Katja Kipping ist bekannt dafür, dass sie sich dafür stark macht, dass man das einführen sollte. Die Berliner haben von sich reden gemacht, weil sie irgendein Bürgerarbeitsmodell ausprobieren wollen, wo dann gleich gesagt wurde, das sei mit Grundeinkommen nicht zu verwechseln, auch wenn die es vielleicht so nennen. Die gelungene Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein will da was testen und so weiter und so fort. Also das meine ich mit angekommen in der Politik. Jetzt nicht, dass die Welt schon geheilt wäre und dass das bedingungslose Grundeinkommen wirklich gibt, aber das ist zumindest ein Das ist eine Sache, die ist im Gespräch. Daran kann man bemerken, was es eigentlich mit dem Verdikt realistisch oder unrealistisch auf sich hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man für das bedingungslose Grundeinkommen argumentiert oder streitet, ich kenne das jedenfalls so, wenn ich mir die Debatten dazu, die andere führen, angucke, dass der Generaleinwand dagegen heißt, das ist doch unrealistisch. Ich wollte ja sagen, und das ist was anderes, ich wollte gar nicht sagen, dass das unrealistisch ist, sondern ich wollte sagen, das ist verkehrt. Unrealistisch ist es damit noch lange nicht in dieser Gesellschaft, weil unrealistisch sind Vorschläge nur so lange, bis die Macher der Realität diese Vorschläge für sich entdecken. Das Argument ist also eine Gemeinheit. Gut. Wenn der Vorschlag jetzt beim Staat angekommen ist, in der Form, wie ich es gerade skizziert habe, dann ist er beim genuinen Adressaten der Idee bedingungsloses Grundeinkommen wirklich angekommen, an der ganz richtigen Stelle. Das weiß ja auch jeder, der ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert. Das ist eine Forderung, also vielleicht agitiert man seine Mitmenschen dafür, aber die Forderung, die richtet sich an den Staat. Also was sich da so als wir und Gesellschaft und unser Reichtum und so weiter in diesen vereinnahmenden Floskeln, was sich da vorstellig macht, ist in Wahrheit ein Antrag an den Staat, dass der was in seine Hände nehmen soll. Ein Antrag auf Umverteilung, der wendet sich an die Instanz, an die einzige Instanz, die im Kapitalismus wirklich was zu verteilen hat, die wirklich was verteilen kann. Der Staat, der kann Steuern erheben und für irgendwas anderes wieder ausgeben. Der kann enteignen, zwangssolidarisieren und so weiter. Das ist eigentlich interessant. Schon die, alleine die Auskunft, weil dieser Verteilungsgedanke oder Verteilungsidealismus, über den wir seit 2 Stunden reden, der hat, also der unterstellt eine Gemeinsamkeit in puncto Reichtum, von der ich sagen wollte, die gibt's nicht. Seine Realität, seine Wirklichkeit hat dieser Verteilungsgedanke in einem Subjekt, das als hoheitliche Gewalt über allen Gesellschaftssubjekten steht. Das reale Wir in dieser Gesellschaft liegt in einem Stück Herrschaft über gesellschaftliche Gegensätze. Dass einem das so folgerichtig vorkommt, dass man mit solchen Ideen auf den Staat als Adressaten einwirken will, das enthält auch eine Klarstellung eigentlich, man soll sie sich halt mal bewusst machen, eine Klarstellung bezüglich der eigenen Stellung, die man in dieser Gesellschaft hat, bereit. Es gibt Konkurrenz in dieser Gesellschaft, Privateigentümer, die sich alle auf ihre Art und Weise ums Geld kümmern und dabei stellen sich Resultate ein, sehr einseitig und zuverlässig, was Arm und Reich angeht. Und was diese Resultate angeht, hat man nichts selber in der Hand. Dass ein an den grassierenden Unterschieden von obszönem Reichtum und bitterer Armut, die es immer gleichzeitig gibt in dieser Gesellschaft, dass einen daran vielleicht was stört, sei es, weil es einen selber betrifft oder sei es, weil man es bei anderen selber noch unerträglich findet, unbekömmlich, unvernünftig, wie auch immer. Alles das ist für sich genommen offenbar nichts wert als Einwand. Und das ist deprimierend. Aber das mal festzuhalten, wäre wenigstens ehrlich im Sinne von, das wäre eine ehrliche Auskunft darüber, in welcher Lage man selber als Kritiker oder Mensch mit sozialen Ambitionen in dieser Gesellschaft eigentlich innehat. Angesichts der eigenen Ohnmacht, jetzt ausgerechnet auf die Instanz zu sprechen zu kommen, die man Tag ein, Tag aus als das Gegenteil davon, nämlich als machtvoll erlebt, Da, hinter den Übergang möchte ich mal ein Fragezeichen setzen. Weil, ja, machtvoll ist der Staat. Der vermag allerhand, aber der macht doch auch schon längst was. Man wendet sich ausgerechnet, möchte ich jetzt mal dagegen sagen, man wendet sich ausgerechnet an den Hüter der Verhältnisse des Eigentums, unter dessen Bedingungen man selber nichts vermag. Das ist ein fataler Übergang. Dieser Vorschlag bedingungsloses Grundeinkommen, der ist deshalb so eine, das ist so eine soziale Initiative, wo der Impuls, sich einzumischen, sofort identisch damit ist, dass man sich selber ausmischt. Ein Aktionismus der Unzuständigkeit. Schon im Ausgangspunkt ist bei diesem Korrekturvorschlag unterstellt, dass einen der gesellschaftliche Reichtum, wie er produziert wird und wofür, solche Fragen gehen einen nichts an. Da ist alles, naja, man muss es nicht gut finden, aber da ist die Welt nun mal so, wie sie ist. Aber der Staat, der könnte doch was korrigieren. Der Gedanke ist, der Staat könnte, weil er die Macht hat, sie gleich zu was ganz anderem gebrauchen, als er sie selber gebraucht. Das ist ein Gedanke, der täuscht sich über sein Gegenüber. Der täuscht sich über die Frage, wer da wen für sich vereinnahmt und instrumentalisiert. Weil was einem am Staat wahrscheinlich einleuchtend erscheint, die Macht, die er hat, da ist es wie mit dem, was ich vorhin über den Reichtum gesagt habe, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Das ist kein Fahrrad, mit dem man nach links oder nach rechts fahren kann oder geradeaus. Übrigens auch, weil so, wenn man diese Talkshows anhört und die Päpste des Grundeinkommens mal was sagen dürfen, dieses Gerede, beim bedingungslosen Grundeinkommen ginge es um die Umverteilung von Macht. Die Wörter passen schon nicht zusammen. Also Macht, die Freiheit über andere zu verfügen und ihnen was zu diktieren. Wie kommt man auf die Idee, dass das was wäre, was man verteilt? Oder wo es ein Ungleichgewicht gibt, was man wieder ins Gleichgewicht bringt. Dann haben alle Macht übereinander oder was? Also ich will dazu auffordern, wenn sich jemand jetzt auf den Schlips getreten fühlt, man soll über den Staat und über seine Macht mal, wenn man über die nachdenkt, mal bei dem bleiben, wie man den Staat selber kennt. Also wo man hat das doch immer irgendwo her, dass man sagt, der ist mächtig. Das hat man nicht aus dieser leeren Abstraktion, sondern das hat man daher, dass man erlebt, dass er die ganze Zeit die Gesellschaft gestaltet. Aber da soll man auch mal dabei bleiben, wie er sie gestaltet. Also, weil sonst will man von dem, was man selber kennt und weiß über den Staat, absehen, richtig zugunsten einer Einbildung. Und so passt man sich in Wahrheit ganz umgekehrt, als man es meint. Passt man nicht den Staat an sich, sondern umgekehrt sich selber in die herrschenden Maßstäbe ein. Diese herrschenden Maßstäbe, also halt die Maßstäbe der Herrschaft. Die sind es, die die Entscheidung darüber treffen, ob aus so einem Vorschlag wie bedingungsloses Grundeinkommen, ob damit was anzufangen ist und ob daraus was wird. Und ja, lustigerweise, jetzt kann man glatt hoffen oder fürchten, dass aus der Idee tatsächlich was wird. Weil der Staat, der ist ja wirklich eine umverteilende Instanz in dieser Gesellschaft. Bloß wenn der umverteilt, dann macht er das aus seinen Maßstäben heraus. Der Staat hat nämlich eine Perspektive auf die Armut, die ist ihm ja auch nicht unbekannt. Und die besteht eigentlich in der Umdrehung. Nicht, wer arm ist, hat ein Problem, sondern die besteht eigentlich darin, dass die Leute in ihrer Armut ein Problem sind, und zwar eins für den Staat. deswegen hat der Staat eine Stellung zur Armut in seiner Gesellschaft, die heißt, die gehört betreut, und zwar durch ihn. Und betreuen ist was anderes als abschaffen. Das ist sogar was anderes als zu sagen, sie wird irgendwie kleiner gemacht, gelindert. Als Betroffener ist man also jetzt gefasst, wenn man jetzt in dieser Perspektive des Staates ist, bei der ich davor warnen will, dass man sie sich zu eigen macht. Als Betroffener in der Perspektive des Staates ist man erstmal selber zum verwandelt, nämlich dahin, dass man jetzt das Objekt einer Gewalt ist, die auf all das besteht, was einem selber so zu schaffen macht, weil der bürgerliche Staat ist nun mal die Gewalt, die den Kapitalismus einrichtet und am Laufen hält. Also der Staat ist es, der eintritt für die Freiheit des Geschäfts. Der Staat will, dass Wachstum herrscht in seiner Gesellschaft. Der Staat erklärt das Wachstum zum Allgemeinwohl, auf das ein jeder verpflichtet ist. Die ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet und zugerichtet. Ja, bis hin zur Abgasnorm. Der Staat garantiert das Geld, das Eigentum und verfügt damit, die Sorte Materialismus als einzig mögliche, die so viele Menschen auf die abhängige Lage verdonnert, an der sie sich ein Leben lang abarbeiten. Das ist erstmal der Adressat, an den man sich da wendet. Der Staat kennt auch die sozialen Konsequenzen, die dieses Regime, was er über die Gesellschaft verhängt, hat. Und weiß sich dafür zuständig. Weil der Staat hat doch eine gigantische Abteilung Sozialwesen. Einen Sozialstaat, ein Monstrum. Dieser Sozialstaat nimmt alle Konsequenzen der Lohnarbeit, also Arbeitslosigkeit, die Untauglichkeit für die Lohnarbeit im Alter, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Das sind lauter Sachen, die Leute sich von sich aus überhaupt nicht leisten können mit dieser Einkommensquelle. Die nimmt er zur Kenntnis und betreut sie als Sozialstaat, und zwar so, dass sie trotzdem gehen. Also, dass sie so funktionieren, dass sich an den Unbekömmlichkeiten der Lohnarbeit und des Kapitalismus bloß nichts ändern braucht. Also an der Rechnungsart, die der Grund dafür ist. Insofern ist vom Staat gar nicht zu haben, dass der irgendeinen, auch nur einen einzigen Aspekt der Armut abschaffen würde oder lindern, sondern der betreut sie alle und kalkuliert sie so ein, macht sie haltbar. Dafür ist Umverteilung ein Mittel. Weil das ist das, was der Staat mit dem Lohn, den die Erwerbsabhängigen erwirtschaften, macht, wenn er ein Regime der Zwangssolidarität verhängt. Kassen führt, in die man einzahlen muss und aus denen ausgezahlt wird in Fällen der Bedürftigkeit. So kommt überhaupt das Kunststück zustande, dass aus Arbeitslosigkeit, Altersschwäche, Krankheit und Arbeitsunfähigkeit Wechselfälle des Lebens werden, die man als abhängig Beschäftigter überhaupt bewältigt kriegt. Insofern Umverteilung innerhalb des Unten, die ist vom Staat zu haben, die macht er. Nicht von oben nach unten, das ist systemwidrig, aber innerhalb des Unten, so wird sie praktiziert, so ist sie vom Staat zu haben. Insofern ist der Sozialstaat selber ein Beweis dafür, dass die beklagte Armut zu dem Wachstum nicht im Widerspruch steht, in dem Sinne, völlig unsinnig, dass beides nebeneinander auftritt, sondern dass das zusammengehört.
Anachronismus.
Ja, von wegen Anachronismus. Der Staat besteht darauf, dass beides immerzu da ist. Er sorgt dafür, dass das überhaupt so geht. Der Staat hat aber auf die Betreuung der Armut, das heißt nicht, dass er einfach zufrieden ist, sondern der Staat hat selber eine kritische Perspektive darauf. Und das macht den ganzen Reformeifer aus, der zum Sozialstaat immer dazugehört. Dieses Ding ist ja nie fertig, sondern jede Regierung weiß dann doch wieder eine unhintergehbare Notwendigkeit, warum man irgendeinen Mechanismus jetzt schon wieder anders gestalten muss. Da rein gehört auch die Offenheit des Staates für so einen Denkimpuls wie den Vorschlag mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Weil dem Staat selber die Betreuung der Armut zu einem gigantischen Problem wird, nämlich zu einem Problem für seine Kassen, für seine Sozialkassen. Also man soll sich mal fragen, was ist eigentlich los? Was ist das eigentlich für eine Auskunft über die Bundesrepublik? Wenn die Politik das bedingungslose Grundeinkommen als wie ernsthaft auch immer, aber irgendwie als Gegenvorschlag zu seinen Betreuungsmethoden behandelt und irgendwie interessant findet. Statt sich gleich darüber zu freuen, dass man jetzt endlich einen mächtigen Fürsprecher gewonnen hat, soll man mal festhalten, der Staat stellt in Rechnung, dass glatt massenweise Leute zu wenig Geld verdienen. Nämlich zu wenig Geld dafür, dass die Logik seines Sozialstaates nach seinen Maßstäben noch zuverlässig funktioniert. Das ist also kein Grund zur Freude, sondern das ist eine, wenn man es mal so ernst nimmt, vielleicht übertreibe ich es auch, aber wenn man es mal so ernst nimmt, dann ist es eine krasse Auskunft über diese Republik und kein Grund zur Freude. Wenn zu so einer Lage der Ruf von engagierten Menschen nicht, dann sind die Löhne offenbar zu niedrig, heißt, sondern steuerfinanziertes Alternativmodell. Ja, dann hat der Staat wirklich, dann hat das leicht. Weil bei so einem Echo auf diese Lage, da steht ihm völlig frei, ob er das einfach ignoriert und müde lächelt oder ob er sich von ambitionierten Menschen glatt auf Ideen bringen lässt. Und dann nimmt er das bedingungslose Grundeinkommen, der nimmt es einfach als Alternative zu der hoheitlichen Betreuung der sozialen Frage, wie er sie bislang macht. Also als zeitgemäßen Vorschlag, der darin zeitgemäß ist, dass er davon ausgeht, dass von dem Lohn, den die deutschen Exportweltmeister 2017 fortfolgende zahlen, endgültig nicht mehr zu leben ist. Das ist der Umstand, der als neue Realität der Arbeitswelt antizipiert wird, also abgesegnet wird und mit einem Finanzierungsmodell des Elends, was darauf angepasst ist, sofort wieder erledigt ist. Wenn es das gewesen sein soll und sonst gar nichts, dann ist an der Utopie bedingungsloses Grundeinkommen glatt was dran. Also ob man das will oder nicht und ob man es weiß oder nicht, ihre Chance bekommt die Idee als das, was der Staat aus ihr macht. Und das verträgt sich zwar überhaupt nicht mit dem hohen Anspruch, mit dem wir heute Abend mal eingestiegen sind, Armut abschaffen. Aber offenbar verträgt es sich total gut mit dem konstruktiven guten Willen, mit dem Idealismus, der sich in dieser Forderung ausdrückt. Und den macht der Staat den ambitionierten Menschen gar nicht streitig. braucht er ihnen gar nicht auszureden, sondern die sollen sich ihren oder können sich den guten Geist, der ihnen vorschwebt beim bedingungslosen Grundeinkommen, einfach zu seiner Tat dazu denken. Und dummerweise machen sie das auch. Das wären jetzt noch die nächsten Zitate. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Jetzt bringen sich die quasi die Urheber des Originals, die sehen sich zu Stellungnahmen herausgefordert, wenn der Staat die Sache selber, wenn der selber anfängt, über die nachzudenken. Dann bringen sie sich als Wächter in Stellung. Warum muss man sich eigentlich als Wächter in Stellung bringen?
Geht das auch?
Das ist ganz komisch. Jetzt muss man drauf aufpassen. Jetzt, wo die Idee endlich mal Erfolg hat, muss man wie Hölle drauf aufpassen, dass aus dieser Idee der Menschheitsbeglückung nicht ihr gerades Gegenteil wird, nämlich ein neues Instrument der Gängelung. Also das ist ein Hin und Her zwischen Zutrauen und Misstrauen dem Staat gegenüber. Darüber könnte man selber schon wieder verrückt werden. Also im Sinne von ins Zweifeln kommen. Das ist zum Beispiel dem zu entnehmen, wenn jetzt dieses längere Zitat, Nummer 4, wenn die Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens sich dazu genötigt sehen, ihren Vorschlag ins Verhältnis zu setzen zum Sozialstaat, wie es ihn gibt. Das ist ein ewiges Hin und Her zwischen der Frage, ersetzt das eigentlich alles, was es bisher gibt, oder ist es was ganz anderes und viel Besseres, obwohl es alles Mögliche ersetzt? Also so ein paar Sätze daraus. Es geht weit über den Charakter einer Sozialleistung hinaus. Zwei Sätze später. Ein Grundeinkommen würde viele steuerfinanzierte Sozialtransfers zusammenfassen. Man fragt sich schon, was zusammenfassen eigentlich genau heißen soll. Zum Beispiel alle Grundsicherungen BAföG Kindergeld. Durch Beiträge erworbene Ansprüche auf Sozialleistungen sind individuelle Rechtsansprüche an das System der sozialen Sicherung und damit an die versicherten Gemeinschaft. Solche Ansprüche können zum Teil mit dem Grundeinkommen als Sockel abgegolten werden. Ersatzlos wegfallen dürfen sie nicht. In welcher Form beitragsfinanzierte Sozialsysteme künftig gestaltet werden, ergänzend zu einem steuerfinanzierten Grundeinkommen, ist weiteren Diskussionen vorbehalten. Es gilt, Doppelpunkt, von wegen, es gilt, das Grundeinkommen soll von Existenzangst und sozialer Ausgrenzung befreien. Es darf nicht zum Sozialabbau führen, im Gegenteil, es soll gerade davor schützen. Was ist das für ein Eiertanz? Also einerseits ersetzt es alles. Andererseits ist damit was viel Besseres ins Werk gesetzt als das, was es ersetzt. Eine On-Top-Leistung, die ist so sehr on-top, dass sie dann doch schon wieder notfalls alles Mögliche irgendwie entbehrlich macht und zusammenfasst. Die Frage, in welche Richtung das am Ende ausschlägt, das ist keine offene Frage. Das ist nicht weiteren Diskussionen vorbehalten. Das ist einfach die Unwahrheit an dieser Stellungnahme. Wie der Sozialstaat künftig aussieht, das machen die Machtaspiranten unter sich aus. Das verhandeln sie nicht mit den Verteidigern der guten Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und die Frage, ob mit dem politischen Beschluss eines Grundeinkommens jetzt ernsthaft die Armut quasi abgeschafft wird, im Sinne von zig Millionen Arme werden plötzlich gediegene Mittelständler. Die Frage gibt's noch nicht mal unter Ausschluss der Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. Also die Frage, ob der Staat seine schwarze Null dafür opfert, einfach Leuten was zu schenken, die gibt es nicht in keiner Partei. Das ist also frei erfunden, zu behaupten, da müsste man jetzt noch schwer dranbleiben an der Frage. Ganz zum Schluss ein Zitat, was das methodisch auf den Punkt bringt. Dass man es da mit dem Ringen um die linke Interpretation der Welt zu tun hat und sonst nichts. Rätz und Krampatz von Attac haben so einen Aufruf geschrieben, wo sie halt den Schwerpunkt ihrer politischen Kampagnenarbeit neu festlegen. Jetzt, wo die Unternehmerschaft auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Da rufen sie dazu auf, in so einem Flugblatt, dass man darüber sich künftig zu unterhalten hat. Daraus ist das Zitat. Ein Ausbau des Sozialstaats, wie dies das Konzept von Attac vorsieht, das eine Teilhabe an gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Prozessen in den Mittelpunkt stellt, findet sich bei den Unternehmern allerhöchstens in Ansätzen wieder. Es ist also notwendig, jetzt passt auf, es ist also notwendig für diejenigen, die an einer emanzipatorischen Idee des bedingungslosen Grundeinkommens festhalten wollen, sich diesen Prozess genau anzuschauen. Also Emanzipation heißt heutzutage offenbar, dass man genau zuguckt bei allen. Um an der schönen Idee festhalten zu können, muss man ihre Wirklichkeit, die einen praktisch nichts angeht, genau beobachten. Also das ist das, was ich eben gemeint habe. Das ist, was da so aufgebauscht wird, ist eine einzige Spiegelfechterei um den guten Geist der Sache. Während die Politik praktisch klarstellt, dass Umverteilung nichts wert ist, sondern nur dazu gut, dass man kapitalistisches Elend mit Gewalt haltbar macht. Ich werde damit fertig. Und ich will euch nochmal diese Artikel ans Herz legen, die schon am Anfang genannt wurden. Also einer zum Götz Werner. Gegenstandpunkt 3c. Setzt sich mit dessen Weltbild auseinander. Dann der Artikel in Zeitschrift 1.17. Der behandelt nur die Werbung, die die Unternehmerschaft für das bedingungslose Grundeinkommen macht. Das ist interessant, weil was die alles ausplaudern darüber, wie sie künftig die Beschäftigung in Deutschland gestalten wollen, was die alles ausplaudern, wenn sie für diesen Vorschlag Werbung machen, das ist selber eine ernüchternde Auskunft über diese Republik. Und drittens, wie gesagt, wer jetzt lauter Fragezeichen im Kopf hat, was es mit Arbeit und Reichtum und sowas im Kapitalismus auf sich hat, der soll halt dieses Buch von uns kaufen, das sich Zeit nimmt, die Schlüsse so zu entwickeln, dass man sie auch, dass sie unmissverständlich und unfehlbar sind. Und nicht so ein bisschen andeutungsmäßig, wie ich heute Abend versucht habe, euch zu verwirren.